Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eggers. In dieser Folge zu Gast sind Tina und Martin, beide tätig bei der Coneva, einem Digitalisierungsvehikel des großen Wechselrichterkonzerns SMA. Und wir sprechen in diesem Podcast, der ungefähr so kurz vor dem Jahreswechsel aufgenommen wurde, zum einen über die EEG-Novelle, die sich abzeichnete und was das bedeutet für Endkunden und aber auch so für, was für Chancen das bieten kann für Energieversorger und Stadtwerke, wenn man da jetzt reingeht in diesen Systemwechsel. Darüber sprechen wir zum einen und ja, gehen da so ein bisschen rein. Und dann kommt Martin noch dazu, der den Energy Buddy verantwortet, eine App, die sie entwickelt haben vor anderthalb Jahren, mit der sie versuchen wollen, ja, sich neu zu positionieren in den Köpfen der Kunden, der Consumer früher oder der Prosumer in Zukunft. Und wir tauchen da relativ tief ein, auch in das Thema, wie so eine App aussehen sollte, wie sie aufgebaut ist, wie auch Stadtwerke und andere Energieversorger davon profitieren können. Ja, hört mal rein in das Ding. Ganz interessant, immer wieder zu gucken, wie kann ich Veränderungen, die regulatorisch kommen, dafür nutzen, um auch irgendwie ja vertrieblich oder ja insgesamt für ein Unternehmen im Business Development mich neu aufzustellen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast, eine der letzten Nummern wahrscheinlich in diesem Jahr, und zwar hier mit Tina Hattler und Martin Stötzel. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von der Firma Coneva. Und wir tauchen heute nochmal ein in das Thema Post-EEG und was sich daraus alles so ergibt für Stadtwerke und regionale EVUs. Das Thema Post-EEG, EEG 2021, ist in den letzten Zügen in der Gesetzgebung. Alle gucken da so ein bisschen drauf. Vieles ist schon klar. Da steigen wir mal ein heute in diesem Podcast und gucken, wie und was Coneva und was die beiden dazu zu sagen haben. Aber ganz vorne erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid. Sprecht mal was, ja?
Ja.
Das ist immer so das erste, ja, jetzt müssen wir auch sagen. Und hallo. Wie immer bei diesem Podcast, hallo, steigen wir ein einfach mit euch beiden. Und ich frage dich einfach, Martina, so ein bisschen. Erzähl mal drei Sachen über dich. Aus welcher Ecke kommst du? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt gelandet bist? Und was hat dich die Zeit über angetrieben?
Ja, gerne. Ja, also aus welcher Ecke komme ich? Ich komme eigentlich aus Berlin, dann hat es mich nach München verschlagen. Bin da jetzt auch schon eine ganze Zeit lang und bin in die Energiewirtschaft eigentlich damals durch Fukushima gerutscht. War damals im Studium und war damals richtig verstaubt Werkstudent bei der TÜV Süd in der Abteilung für Reaktorrevision und war dann dort mit einem Mal in einem Bereich, der durch helle Aufregung geprägt war von so richtigen alten Maschinenbauingenieuren, die dann mit einem Mal aufgewacht sind, weil ihr Business von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt wurde.
Okay, und, also warte mal, das ist interessant. Du warst also in so einem Reaktorbereich, nicht im Atomkraftwerk, ja. Ne? Nicht?
Nee, tatsächlich, also sozusagen in der Prüfstelle. Die haben die Dichtigkeit und die Dauerhaftigkeit von Ventilen und also von Druckventilen, Überlaufventilen in unseren deutschen Atomkraftwerken überwacht.
Und da kam dann die Meldung rein von Fukushima und du warst dabei und konntest sozusagen in deren Gesichtern oder in deren Pausenbrotgesprächen dann mal erfahren, wie die darauf reagiert haben.
Genau, weil mit einem Mal war von einem Tag auf den anderen das sichere Geschäft der nächsten Jahrzehnte vorbei. Und ich hatte dann das Glück, dass ich da einen ganz gewieften Projektmanager an der Seite hatte. Der hatte sich dann schon frühzeitig so auf Untersuchungen von Turbinenschäden bei Gas- und Dampfturbinenkraftwerken spezialisiert. Und der hat mich dann so ein bisschen als helfende Hand dazugezogen. Und da bin ich dann in so diese ersten Grundlagen der Energiewirtschaft reingepurzelt, eher so aus der Kraftwerksrichtung. Und man muss aber dazu sagen, ich bin eigentlich nur so ein Ingenieur, der plus minus mal und geteilt kann, also so ein Wirtschaftsingenieur. Ja. Und habe da aber tatsächlich so diese ersten technischen Grundlagen mal mitbekommen und habe dann eigentlich auch seit jeher alles mitgenommen, was irgendwo in Richtung Energiewende ging. War dann mal bei der Tüger für eine Projektarbeit, habe mich dann im Bereich auch der ersten, sagen wir mal so, Stadtwerke und an Bundling-Tätigkeiten beschäftigt, war dann mal Werkstudent bei einem Stadtwerk in Südtirol, also in Italien. Mhm. Mir da mal was angeguckt und bin dann während des Masterstudiengangs rüber zum dezentralen Energieversorgungsbereich gekommen. Also sagen wir mal, wenn man so von diesen 3Ds kommt, mhm. habe ich mal angefangen so mit der Dekarbonisierung.
Okay, genau.
Und dann bin ich mal in Richtung Dezentralisierung gegangen, was das Thema Masterarbeit und Versorgungskonzepte anging, war da bei BMW im Energiemanagement und bin dann mit meinem Einstieg ins Berufsleben bei Accenture in die Unternehmensberatung so in diesen Digitalisierungsbereich rein.
Ja.
Und das hat dann auch direkt diesen Link in Richtung Smart Meter Rollout und sozusagen Digitalisierung des Messwesens und der Energiewende nach sich gezogen.
Das ist eigentlich cool, dann hast du schon viel im Gepäck und da konntest du viel angucken von Sachen, die ja nicht heute zusammen dann so eine Rolle spielen. Ne?
Ja, genau. Also tatsächlich sind das ganz, ganz gute Grundlagen gewesen, von denen ich heute auch noch zehre. Manchmal auch zum Leidwesen meiner Kollegen, weil ich manchmal sehr viel nerve mit dem Thema, wir müssen im Bereich Smart Meter Rollout uns eine Meinung bilden. Wir können da nicht umhin. Mhm. Und so bin ich dann auch zu Coneva gekommen, dass ich dann aus der Beratung irgendwann gesagt habe, ich mag jetzt mal was auch umsetzen und nicht immer nur irgendwie bunte Folien malen und Excel-Tapeten rechnen, sondern auch tatsächlich in Richtung Produktentwicklung gehen. Und so bin ich dann hier jetzt seit 2,5 Jahren und kümmere mich dort eigentlich wieder um den Bereich der dezentralen Stromversorgung, aber jetzt hier eher aus dem Antrieb von Energie-Communities und dort eben der Fragestellung, wie man solche lokalen Optima organisieren kann und hier über den Staat, über virtuelle Konstrukte hin Richtung energiewirtschaftliche Relevanz gehen kann. Also sprich, wie man hier auch diese Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, die man ja sehr zentral kennt, runterbrechen kann auf, sagen wir mal, kleine Versorgungseinheiten.
Cool. Und wenn du jetzt nochmal so ans Ende deines Berufslebens denkst, was würdest du gern bis dahin geschafft haben, wenn du da, also so jetzt mal davon ausgehend, dass du weiter in der Energiebranche bist, wenn du es dir heute anguckst und ein paar Jahrzehnte weiter, was würdest du gern erledigt haben?
Ja, ich würde tatsächlich gerne diese Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch miterleben, also dass tatsächlich auch dieses Thema des Energielieferantenwechsels keine Frage mehr einer 3-Wochen-Geschichte ist, sondern tatsächlich preisoptimiert stattfindet. Also sprich, dass er eigentlich hier dieser Paradigmenwechsel oder dieser Rollenwechsel dahingehend stattfindet, dass es diesen klassischen Energielieferanten so in seiner Form gar nicht mehr gibt, sondern dass das eigentlich alles preismotiviert ist und dass diese Handelsplattformen sich eher danach ausrichten, wo ist gerade das Preisoptimum und welche Versorgungsengpässe beziehungsweise welches Optimum steckt gerade in der jeweiligen Versorgungssituation. Mhm.
Also eigentlich auch so ein bisschen so die Idee, wie es früher oder heute mal war, diese 50 Hertz, dass in einer Viertelstunde alles ausgeglichen ist, aber halt mit dieser neuen Welt. Ne?
Na, eigentlich ein 1 durch Sekunde, weil das ist ja das, was unsere, was ja ein Herz ist. Ne? Das ist ja.
Okay, jetzt bin ich wieder raus, Sekunde. Weil ich habe ja das, ich bin ja nur ganz BWL, ich weiß gar nicht, mit welchem.
Ja. Okay. Nee, cool. Genau, diese Gleichzeitigkeit. Da auch wirklich auf diese dezentralen Ebenen zu heben.
Gut, Martin.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus? Wie bist du jetzt hier an den Tisch gekommen mit der Tina und was ist vorher alles passiert, die paar Jahre?
Ja, genau. Theoretisch ist meine Geschichte so ein bisschen länger, weil ich, glaube ich, ein paar Jahre älter bin. Aber ich versuche es nicht länger zu machen. Also ich komme aus dem Vordertaunus, also südlich von von Frankfurt, aus dem Hessischen. Habe dann studiert in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Also auch dieses Plus-Minus mal geteilt. Ja. Ich fand es damals doch ein bisschen anspruchsvoller. aber habe es irgendwie hinter mich gebracht und bin dann eingestiegen erstmal, habe ein paar Jahre Unternehmensberatung auch gemacht. Mhm. Also da so ein bisschen klassisch, gerade wenn man aus Karlsruhe kam, war der Weg zum nicht vorgezeichnet, aber es war nicht unüblich, erstmal in die Unternehmensberatung einzusteigen. Mhm. Da hat es mich auch schon nach München verschlagen damals. Habe dann 6 Jahre Beratung gemacht, war allerdings nicht in der Energiewirtschaft oder Energiebranche tätig. Wir haben so verschiedene Branchen bedient. Mein Schwerpunkt war eher die Telekommunikation.
Ist ja auch so eine Vorgängerbranche oder bei so einer Branche, wo die anderen immer hingucken aus der Energiewirtschaft. Ne?
Ja, also, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, genau. Also da geht es ja auch um Netz und ja. Sich irgendwie auch Liberalisierung hat da stattgefunden. Und zu der Zeit, das war, also ich bin da eingestiegen in die Beratung 2004. Mhm. Klar, da war Mobilfunk schon ein Stück verbreitet, aber noch nicht so, wie es heute war. Und es war noch so die Ausläufer, glaube ich, der Goldgräberstimmung der Mobilfunkbranche. Mhm. In die bin ich da quasi noch reingekommen. Aber war eben noch das sozusagen das SMS-Zeitalter. Ne? Ja. Also mit wirklich Smartphones und Apps, sowas gab es damals noch nicht. Ja, habe, wie gesagt, da einige Jahre gearbeitet in der Branche beziehungsweise in der Beratung. Dann hat es mich nochmal verschlagen, zurück in die Wissenschaft. Bin nach Nürnberg gegangen zum Promovieren. Mhm. Also auch ein bisschen unüblich, sage ich mal, weil normalerweise macht man das, glaube ich, nach dem Studium direkt. Bei mir war das dann 6 Jahre später.
Ja.
Und bin dann aber wieder, oder dann eigentlich so richtig eingestiegen in der Telekommunikation, war bei Kabel Deutschland und dann bei Vodafone. Mhm. Und bin jetzt eigentlich mit der Gründung der Coneva vor jetzt fast 3 Jahren quasi als Quereinsteiger hier reingekommen.
Ach so, du hast erst 3 Jahre Energiewirtschaft sozusagen im Blut und Zählerstände und
SAPs, ja, genau. Profile. Ja, aber die Zählerstände-Thematik, die kenne ich jetzt, glaube ich, ganz gut. Okay. Da haben mich jetzt 3 Jahre ganz gut geprägt. Aber ja, genau, ist richtig. Also sozusagen die Hintergründe waren da noch nicht so da. Habe natürlich auch so ein bisschen Elektrotechnik und Energie auch gemacht im Studium. Aber genau, so richtig tief eingestiegen jetzt erst so mit dem Start bei der Coneva.
Ja. Und warum hast du den Energiebranche dir ausgesucht? Gab es irgendeinen Trigger da, irgendwas oder irgendwie?
Ja, also tatsächlich war es teils so ein bisschen opportunistisch. Also die Möglichkeit hat sich einfach geboten, hier anzufangen. Aber mich hat es einfach auch gereizt, mal eine neue Branche kennenzulernen. Und insbesondere, weil das Thema hier mit Energiewende quasi jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, hier in der Phase einzusteigen, wo, glaube ich, sich sehr viel bewegt, sehr viel schon natürlich irgendwo in die Wege geleitet wurde, aber wir haben jetzt auch gesehen, dass Tina hat es schon angesprochen, auch manche Dinge einfach seine Zeit brauchen, bis sie sich dann letztendlich durchsetzen, bis auch die Gesetzgebung da entsprechend die Voraussetzungen schafft. Ja, habe ich gedacht, das ist einfach der richtige Zeitpunkt und das Thema Digitalisierung war eben auch schon immer so meins. Ne? Also daher fühle ich mich jetzt ganz gut aufgehoben mit dem Thema hier.
Und was motiviert dich so täglich am meisten? Was triggert, also sage ich schon wieder Trigger, aber es gibt ja immer so Dinge, die man besonders gerne tut oder wo man irgendwie so ein bisschen die Zeit vergisst, wenn irgendwie Dinge passieren oder funktionieren. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, hey,
Thematisch, inhaltlich, also mich motiviert einfach mein Aufgabenfeld hier. Da kommen wir sicherlich noch gleich drauf zu sprechen im Detail, aber bin ja hier als auch Produktmanager tätig im Bereich Lösungen für Energieversorger, Stadtwerke. Wir entwickeln unter anderem eine App, also eine Smartphone-App. Und das ist quasi so ein Stück weit mein Baby und das versuche ich zum Wachsen und Gedeihen zu bringen, wie es eben wie unser kleines Kind quasi großzieht.
Okay.
Und das motiviert mich dann.
Bist du ein bisschen im Startup-Modus oder so im Aufbau oder im,
genau.
Ja, bist du ein bisschen großziehen. Ja, cool. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen einsteigen in das Thema. Wir hatten uns auch über das Thema Post-EG so ein bisschen kennengelernt eigentlich, auf der E-World, glaube ich, oder wo auch immer das war. Das war, glaube ich, noch vor einem Jahr, wo ich selbst mich damit beschäftigt habe, mit den Stadtwerken, für die wir das zusammen machen. Und jetzt ist es bald soweit, dass es fertig ist oder raus ist. Die ersten Anlagen oder laufen raus aus der Förderung. Da kommt jetzt eine große Welle auf uns zu. Wie seht ihr jetzt diesen Zeitpunkt? Wie guckt ihr im Moment sozusagen auf die Branche, auf das, was da in Berlin entwickelt wird, was vielleicht auch die großen klassische Energieversorgung da rein lobbyiert hat? Wie ist euer Blick darauf?
Ja, also ich beantworte jetzt erstmal, sagen wir mal, wirklich erst unabhängig von dem, was wir als Coneva machen, weil wir uns ja in dem Bereich der dezentralen Erzeugung ja sowieso bewegen. Ja. Aber seitens des Gesetzgebers, beziehungsweise ja auch immer der damit verbundenen Unsicherheit, aber auch Sicherheit, die ja ein Gesetz geben kann, sehen wir diesen Zeitpunkt eher kritisch. Weil natürlich auch hier durch das fehlende Gesetz oder durch diese fehlenden regulatorischen Rahmenbedingungen auch nicht klar ist, wie sollen jetzt die Akteure, die in dem Bereich dezentrale Energieerzeugung auf Basis von PV, wie sollen die jetzt umgehen? Also und da möchte ich auch gar nicht so sehr von Investitionstätigkeit sprechen oder auch irgendwo von Markt, sondern mal bezogen auch auf Stadtwerke ist ja hier die Frage, wie werden hier installierte Leistungen im Feld gehalten, wie können hier nach wie vor auch Kundengruppen, die sich ja über die letzten Jahre entwickelt haben, wie können die jetzt eigentlich weiterhin gehalten werden oder wie können die auch irgendwo mit einer befriedigenden Antwort auch gegeben werden, sodass wir eigentlich hier sehen, es gibt eigentlich hier so einen Bedarf eines Signalgebers oder einer Signalwirkung, die gesetzt werden muss, dass das, was aktuell im Feld ist, auch irgendwo mit Sicherheit bestehen bleibt. Ja. Und das sehen wir mit den aktuellen Inhalten, die dort im EEG auch anskizziert werden oder irgendwo vorgeschlagen werden, als schwierig umsetzbar, beziehungsweise mit einer sehr hohen Belastung der einzelnen Anlagenbesitzer.
Mhm. Und kannst du mal ein Beispiel nennen, so irgendwas, wo du sagst, was besonders kritisch jetzt ist, gerade auch in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, was in diesem EEG drinsteht?
Ja, also zum Beispiel die Verpflichtung für den Einbau von intelligenten Messsystemen. Ja. Also grundsätzlich sehen wir den breiten Ausbau von intelligenten Messsystemen als sehr sinnvoll an. Aber jetzt hier diese Verpflichtung in das EEG reinzuschreiben, dass die Anlage nur irgendwo in Richtung Volleinspeisung oder auch Eigenverbrauch umgerüstet werden kann, wenn auch ein intelligentes Messsystem dabei ist, dann macht es das schwierig, vor allem wenn man noch dazu schreibt, dass hier der Anlagenbetreiber oder der Anlagenbesitzer derjenige ist, der hier in die Pflicht genommen wird, die Kosten dafür zu tragen, was so ein bisschen auch im Gegensatz zu dem steht, was im Messstellenbetriebsgesetz drinsteht, weil da ja eigentlich über die Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers derjenige, der ist, der auch die Kosten für die Umrüstung übernimmt. Und das steht so ein bisschen im Konflikt zueinander, wo auch gerade noch nicht so richtig klar ist, wie ist jetzt dort auch die Übergangslösung, weil wir wissen ja auch alle, dass die Gateways noch nicht so weit sind. Das heißt also, es ist nicht so richtig klar, wie kann jetzt dort eine Anlage umgerüstet werden. Wir haben uns da schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, beziehungsweise sind da auch dran, selber für uns Messkonstrukte zu überlegen, entweder auf Basis von Energiemanagementsystemen oder aber auch als Zwischenstufen für die Erfassung und auch für die Umrüstung von Volleinspeisung auf Eigenverbrauch. Aber es fehlt eben irgendwo diese Signalwirkung, dass da jetzt auch ein Partner, und da meine ich jetzt mal in dem Fall das EVU oder ein Stadtwerk, diesen Schritt geht auf die Kunden und sagt, ich biete dir hier etwas an, weil die eben selber auch nicht so richtig wissen, in welche Richtung es jetzt auch geht.
Genau, das, also ich kann ja auch aus eigenen Projekten so ein bisschen plaudern. Das habe ich auch gemerkt, wenn man mit Stadtwerken dort arbeitet, ist es immer noch eine Überwindung, auch für Sie, auf Kunden zuzugehen, wenn Sie selber noch nicht genau wissen, was die Regulierung, was die Gesetzgeber machen. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so, also die Kunden sind sehr dankbar, wenn jemand sich überhaupt mal outet und sagt, hey, ich bin jetzt mal da nach 20 Jahren, hallo, da passiert jetzt was, ich weiß auch noch nicht genau was, aber ich bin da für dich sozusagen und helfe dir. Ne? Das finde ich ist auch schon mal ein erster Kulturschritt, wenn man das schafft, ist es eigentlich schon mal eine positive Sache.
Ja, und gerade jetzt auch in dem Bereich, was wir auch später noch besprechen wollen, so dieses Thema der Kundenbindung und auch einen Schritt weit der digitalen Kundenbindung, sich hier die Frage zu stellen, wenn wir so viele kleinteilige Anlagen auch im Feld haben, die ja jeweils in dem Netzgebiet auch eines Stadtwerks proprietär liegen, wie geht man damit um, auch vertriebsseitig? Also wie nutzt man auch diese Chance, um jetzt aus dem Commodity-Geschäft auch irgendwo eine Weiterentwicklung in Richtung Non-Commodity zu gehen? Weil Stadtwerke beziehungsweise auch Energieversorger sind ja nicht die einzigen, die an diese Anlagen ran wollen. Und wir reden ja auch hier irgendwo dann darüber, wem gehört dann am Ende des Tages die Messstelle und den dahinterliegenden zusätzliche Zahlungsbereitschaft beziehungsweise auch Umsatzmöglichkeit, die mit dieser Anlage verbunden ist. Und viele Hersteller, die schlafen da ja nicht und haben hier ja schon diverse Angebote gesetzt, die in Richtung Community- oder Cloud-Angebote gehen oder aber auch jetzt in Richtung Small-Scale-PPAs oder aber auch eben in Richtung Direktvermarktung, also sonstige Direktvermarktung von Kleinanlagen. Und sobald diese Anlagen einmal unter Vertrag sind, sind die im Endeffekt für Stadtwerke wie blinde Flecken, also wie graue Zonen. Die sind zwar in dem Netzgebiet, müssen die Netze auch physisch irgendwo nutzen, stehen aber eigentlich konträr zu dem, was das Stadtwerk als eine Einheit innerhalb dieser Wertschöpfungskette nutzen könnte.
Aber gibt es nicht auch, ich verstehe das, aber gibt es nicht auch so Ambitionen, sage ich mal, dass über diesen Smart Meter vielleicht Kunden, die sozusagen ausgebüxt sind, weil sozusagen andere Anbieter, deren andere, vielleicht andere Zähler eingebaut haben oder kleine Geräte, um die Zähler digital auszulesen, dass die wieder durch den Smart Meter verdrängt werden? Also, dass die Geschäftsmodelle von diesen, sag ich mal, Anbietern, die in der Zwischenzeit versucht haben, sich da so reinzusneaken, dass die durch diesen Einbauzwang und dieses, dass die wieder verdrängt werden, so ein Stück weit? Ja, so habe ich es jedenfalls gehört, dass manche Technologie wie auch irgendwie Update übers Internet manchmal nicht mehr möglich ist. Man kommt einfach auf seine Boxen, die man da draußen verkauft hat, nicht mehr drauf. Ist das wirklich ein Problem?
Da gehen wir tatsächlich schon in das nächste Gesetz auch über, wo ja auch eine entsprechende Unsicherheit vorherrscht. Da sind wir ja im Messstellenbetriebsgesetz, wo du ja jetzt auch die Regelungen über den CLS-Kanal auch ansprichst, also irgendwo
Was
die Steuerungsfähigkeit der Controllable Local Systems. Controllable Local System, genau, das ist der Steuerungskanal am Smart Meter Gateway, womit dezentrale Anlagen bzw. steuerungsfähige Assets in die Smart Meter Gateway Infrastruktur eingeschleust werden sollen.
Ja.
Und im Grunde genommen ist der Warnkanal, der am Smart Meter Gateway sozusagen als Schnittstelle nach außen steht, derjenige Kanal, der dann auch diese ganzen Kommunikationen, die du gerade angesprochen hast, über das Kundeninternet, also irgendwo die Fritzbox, eigentlich ersetzen soll. Und darüber reden wir dann an der Stelle, wie kriegen wir jetzt sämtliche Kommunikation, sämtliche Updates etc. auf dieses Smart Meter Gateway gemünzt.
Da muss man dann auch drauf gehen. Ist das denn auch so ein Zwang oder kann ein Kunde sagen, nee, ich nehme hier das andere System vom Anbieter Y, der geht halt nicht über das Ding, der macht es irgendwie über das normal, keine anderen Weg. Geht das dann noch oder ist das wirklich auch verboten dann irgendwie?
Also die aktuellen Ambitionen beim BSI oder innerhalb der Gesetzgebung gehen eher in die Richtung, alles soll über das Smart Meter Gateway gehen.
Ja.
Schlussendlich gibt es hier aber noch keine finale Regelung, weil hier, da waren jetzt auch in den letzten Wochen diverse Gremien, Arbeitskreise etc. Ich möchte jetzt nicht sagen, wenn ich mal nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, aber es waren viele Diskussionen wieder jetzt darüber, wie mit diesem Steuerungskanal umgegangen werden soll. Und ich vermute mal, hier wird dann auch in 2021 auch eine entsprechende Novelle vom MSBG auf uns zukommen, die genau diesen Bereich regeln wird. Und sag mal so, in unseren Kundenprojekten, wir haben da auch diverse Forschungsprojekte, plädieren wir der alternierende Betrieb. Also sozusagen ein Wechselbetrieb.
Ja.
Zwischen zwei Warnkanälen.
Okay, es ist nicht so einfach.
Einmal den Warnkanal.
Ja,
das ist. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und also wir haben da diverse Entwicklungsaktivitäten gerade auch bei uns laufen unter der Fragestellung, wie kriegen wir lokale Energiemanagement-Anwendungen auf das Smart Meter Gateway über eben den CLS-Kanal und dann den Warnkanal Kommunikation nach außen. Und da aber natürlich unter der Fragestellung vor allem auch das Datentraffic, das darüber gehen soll. Wie kriegen wir hier diese Infrastruktur tatsächlich auch ausgelastet? Also beziehungsweise wir wissen, dass sie ausgelastet ist, aber auch nicht überlastet. Und wie kriegen wir diese unterschiedlichen Anwendungsfälle, die darüber laufen sollen, tatsächlich auch gemanagt? Weil wir reden ja dann auch mehr oder weniger wie so über so eine Art Flaschenhals, ne? Weil ja auch diese ganzen energiewirtschaftlichen Prozesse, also sprich alle irgendwie Tarifierungen, alle Abrechnungen, alle netzdienlichen Steuerungsbefehle, die gehen ja auch alle darüber. Sodass wir mehr und mehr auch zu dieser Fragestellung kommen, ist nicht eigentlich dann die Einbindung dieses proprietären Warenkanals, also sprich das Kundeninternet, eine Alternative für die Abwicklung nicht energiewirtschaftlicher Anwendungen.
Ach so, okay. Ja, auf mich wirkt das immer so ein bisschen so, dass es halt immer noch so eine Art kleinen Kampf gibt über diesen Zähler, über diesen energiewirtschaftliche Kundenschnittstelle. Dass viele Anbieter haben das in der letzten Zeit dann mit proprietären eigenen Lösungen, also mit eigenen Lösungen versucht zu bauen. Jetzt kommen die Smart Meter so langsam, jetzt guckt man da mal so hin und denkt so, oh, jetzt muss ich ja auch da drauf irgendwie. Wie kriege ich das darüber alles so abgewickelt? Muss wahrscheinlich dann auch wieder relativ ein paar Investitionen in die Tonne treten oder muss sozusagen da neu investieren, um irgendwie das umzudrehen. Und eine Frage aber habe ich letztlich immer noch, es geht doch aber gar nicht so weit runter in den Haushalten, dieser Einbaupflicht sozusagen. Also da denke ich immer, wie lange, es dauert ja noch eine ganze Zeit, bis wirklich jeder Haushalt einen Smart Meter hat. Insofern wird es doch auch noch eine lange Zeit, braucht man doch auch noch Alternativen, oder?
Genau, und das ist eben genau auch das, wo wir wieder beim Post-EEG-Zeitalter auch sind, dass jetzt durch eigentlich das Auslaufen des EEG und damit diese Regelungen jetzt die Installationspflicht für intelligente Messsysteme von 7 kW runterzusetzen auf 1 kW, dass jetzt hier mit einem Mal so eine komische Dynamik reinkommt, hier Messstellen anzugehen, weil wir wissen ja irgendwie alle, die Anlagen, die jetzt rausfallen, die sind eher in diesem kleinen Bereich. Ne? Die sind irgendwo alle so von 2 bis 5 kW ungefähr. Mhm. Das heißt also, diese wären eigentlich alle optionale Einbaufälle gewesen. Mhm. Ne? Und jetzt aber durch diese Erweiterung der EEG-Novelle kommt jetzt mit einem Mal da so eine Dynamik rein, dass eigentlich keiner weiß, die Gateways sind noch gar nicht so weit, die meisten Gateways haben noch gar nicht die Möglichkeit, diesen CLS-Kanal überhaupt zu tarifieren. Hier der TAF 14, der ist in den meisten Gateways noch gar nicht wirklich zertifiziert, um hier überhaupt steuern zu können oder viertelstündlich überhaupt bilanzieren zu können, sodass wir da in ganz komisches Fahrwasser mit einem Mal reingeraten, kann der gegebenenfalls irgendwo auch mit einer Übergangsförderlösung erstmal noch eine Volleinspeiseanlage bleiben, bevor er überhaupt weiß, welches Modell sich jetzt für ihn rechnet in Bezug auf Umrüstung, auf Eigenverbrauch, Erweiterung durch einen Batteriespeicher oder aber auch irgendwo eine komplette Umrüstung in Richtung Wallbox etc. Also irgendwo, sagen wir mal, ein sektorübergreifender Prosumer-Haushalt zu werden.
Okay, also wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, über das Post-EEG-Thema, über das Auslaufen der Förderung, über diese Smart-Meter-Problematik. Also irgendwie ist da ganz schön viel Unruhe drin, so an dieser Kundenschnittstelle. Sicher nicht einfach, wird sicherlich auch das nächste Jahr oder die Jahre so sein, aber vielleicht können wir jetzt trotzdem mal hingucken, nehmen wir mal an, es ist dann irgendwie gelöst oder wir sagen mal, es gibt dort irgendwie eine Schnittstelle, es gibt da einen Smart Meter. Was können dann eigentlich EVUs damit machen oder Stadtwerke? Ich nehme mal an, ihr erzählt nachher noch über euer Geschäftsmodell, aber Stadtwerke spielen da sicherlich eine Rolle. Was sagt ihr denen denn? Weil jetzt die Kunden, mit denen ich unterwegs war, die sagen, okay, prima, dass jetzt diese Anschlusslösung da ist für kleine Anlagen. Jetzt können wir mal wieder ein paar andere Sachen machen. Ich brauche mich da jetzt erstmal wieder nicht drum kümmern, 7 Jahre lang. Und denen möchte ich eigentlich immer gerne was anderes sagen. So, nee, die laufen jetzt vielleicht aus und gehen jetzt vielleicht in so eine Anschlusslösung. Aber man hat trotzdem eine Chance, irgendwie weiterzumachen oder auf andere Themen zu gehen.
Ja, was sagen wir denen? Wir kommen ja auch eigentlich weniger jetzt über diese Argumentation zu sagen, wir sind jetzt hier euer Enabler für den Smart Meter Rollout.
Ja.
Sondern wir kommen ja eigentlich eher
später. Oder
genau, also das ist dann irgendwo die Schlussfolgerung daraus, wenn wir irgendwo uns mit der Wertschöpfungskette, in denen sich ja auch so ein Stadtwerk bewegt, beschäftigen, kommt man ja irgendwann auch auf die Messstelle ganz automatisch.
Ja.
Aber die Bereiche, in denen wir uns ja eigentlich eher bewegen, das ist ja so dieser vertriebliche Wandel. Also das, was ich vorhin auch mal kurz gesagt hatte, so diese Erweiterung auch von diesem klassischen Commodity-Geschäft. Und hat der Martin ja auch vorhin schon, sagen wir mal, so seine Herkunft auch kundgetan. Von dieser Telco-Branche, von dieser 19 Cent pro SMS-Denkweise, umgemünzt auf die Energiewirtschaft, irgendwie hier Cent pro Kilowattstunde wegzugehen auch. Über solche Energiedienstleistungen, Full-Service-Provider-Ansätze auch so einen organisatorischen Wandel und auch irgendwo so einen strukturellen Wandel innerhalb der Energiebranche mit zu begleiten. Und das ist eigentlich auch so der Bereich gewesen, in dem wir dann auch angefangen haben, unsere, sagen wir mal, Produkte oder unsere Marktangänge zu positionieren, dass wir gesagt haben, wenn ihr jetzt sozusagen eure Geschäftsmodelle für morgen aufbauen wollt, müsst ihr jetzt auf euren Kunden zugehen und den jetzt schon abholen. Und da haben wir für uns eben diesen Begriff der digitalen Kundenbindung auch ausgeprägt und haben dann eben gesagt, naja, wir müssen eigentlich irgendwie einen Zugang zum Kunden frühzeitig schaffen. Und beziehungsweise auch das dem Stadtwerk mehr oder weniger gesagt, ihr müsst hier den Kunden frühzeitig abholen, damit der euch glaubt, dass wenn ihr um die Ecke kommt und sagt, und du brauchst jetzt einen Batteriespeicher und du brauchst jetzt eine Wallbox, dass der die auch von euch kauft. Mhm. So, und deswegen haben wir eben auch dieses Konzept der App, beziehungsweise auch so dieser digitalen Kundenbindung, der Regionalität, ja, des Zugangs angefangen zu entwickeln und haben dann gesagt, das ist eigentlich so der Bereich, über den ihr euch Gedanken machen müsst. Weil diese Messstelle habt ihr, habt irgendwo den Vertrag, den Kundenvertrag durch den Stromliefervertrag, aber was euch irgendwo fehlt, ist jetzt die Grundlage dafür, mehr daraus zu machen. Also diese viel zitierten Mehrwertdienste auch jetzt irgendwo auf eine Basis zu stellen, um überhaupt zu sagen, was ist denn da der Business Case dahinter?
Das heißt, würdest du sagen, dass die Stadtwerke erstmal wieder sozusagen positionieren müssen, also dass vielleicht jetzt auch nochmal wieder 6 Jahre mehr Zeit da sind, um überhaupt mal wieder so ja als Player oder als Lösungsanbieter überhaupt im Kopf des Kunden sich zu positionieren? Also, weil ich meine, du sagst eigentlich, du musst da anfangen, wo jetzt das Problem bei den Kunden ist. Und die haben diese auslaufenden Anlagen. Okay, jetzt gibt es da irgendwie eine Lösung. Im Netz würdest du denn auch sagen, ja, mach diese Anschlussregelung? Oder würdest du jetzt nach wie vor sagen, nee, Stadtwerk, über den Vertriebsbereich, versuch selber da so ein Mini-PPA zu machen und versuch da selber reinzugehen? Das ist so ein bisschen auch die Frage bei den Stadtwerken, wo wir jetzt da unterwegs sind, die sagen, ja, lohnt sich jetzt noch als Vertrieb da auf die zuzugehen oder lassen wir es einfach im Netz dann 6 Jahre weiter schlummern? Und
also ich glaube, das Wichtigste ist dort vor allem dem Kunden auf jeden Fall etwas anzubieten, was irgendwo die Messstelle erstmal sichert. Ob das jetzt ein PPA ist, ob das jetzt eine Direktvermarktung ist oder ob das jetzt erstmal eine Umrüstung auf einen Eigenverbrauch ist. Und dann hier irgendwo eine begleitende Erweiterung der Anlage in Richtung, sagen wir mal so, optimiertes Repowering zu gehen. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Möglichkeiten und beziehungsweise auch welchen Handlungswillen hier so ein Stadtwerk hat, auch weitere Rollen auszuprägen. Weil gerade so das Thema PPA hat ja dann auch was damit zu tun, wie kann ich überhaupt diese Verträge handeln? Oder habe ich da einen Partner dafür an der Hand, der mir diese Kleinstmengen überhaupt als PPA, als Langfristkontrakte abnimmt und auch irgendwo ein Portfolio-Management dahinter? Bei der Direktvermarktung ist das ja auch ähnlich. Da geistert nicht umsonst irgendwo, sagen wir mal, diese Größe von 100 kW als, sagen wir mal, unterste Grenze für den Übergang in Direktvermarktung, um überhaupt diese ganze Administration und auch diese Umrüstung der Messstelle, die es ja dafür braucht, dass sie sich überhaupt rechnet.
Ja, das haben wir auch gesehen da, aber wir hatten halt immer so diese Idee, ja, wir machen gar keine Direktvermarktung hinten. Wir wollen die Mengen aufnehmen und wollen die halt gar nicht an der Börse direkt vermarkten, sondern einfach ein Produkt draus machen, einen Tarif, vielleicht noch was hinzukaufen und gleich wieder zurück. Also gar nicht diese lange, teure Schleife zur Börse, sondern einfach ins Portfolio selber rein. Natürlich ist das wenig und klein bis kleinst, aber es ist halt ein erster Anfang.
Genau, also wichtig ist ja dort immer die Frage, was kriegt der Kunde davon? Und da gibt es ja jetzt diese Mindestvergütung, die auf Seiten, die einfach dann als Marktwert ausgezahlt wird, also diese 3 bis 4 Cent. Wir haben jetzt schon erste Ansätze gesehen, die, sagen wir mal, irgendwo auch überlegen, stockt man diesen Betrag erstmal auch auf? Ne? Also sagt man irgendwie, um so ein gewisses Kundenklientel auch ranzuziehen, zahlt man auch erstmal mehr vielleicht?
Ja.
Als Vermarktung, um einfach auch dort eine gewisse Masse zusammenzukriegen. Wichtig ist es da, glaube ich, dann eher die Frage, welches Geschäft verbindet man dann dort auch mit der Umrüstung und auch der Erweiterung von Anlagen, also sprich irgendwo über das Hardware-Geschäft. Wenn ich jetzt keine Bilanzkreise irgendwo manage, keine Vermarktung mache und mich dort irgendwo am Intraday-Markt super optimiere, dann will ich ja irgendwo eher auf eine Erweiterung in Richtung Speicher gehen oder irgendwo neue Module verkaufen und so weiter.
Okay.
Kann auch eine Variante sein. Und das meine ich eben mit dem, was will das Stadtwerk als Organisation oder was traut es sich überhaupt auch zu?
Okay, was traut es sich zu, hinten draus damit zu machen, wenn ich mir diese Messstelle gesichert habe? Jetzt wollte ich da nochmal fragen, wie sichert man sich diese Messstelle? Ist es dann wirklich nur so, wenn ich über den Vertrieb in einem unbundelten Stadtwerk auf die Post-EG-Anlagenbetreiber zugehe und sage, hey, ihr kriegt sogar ein bisschen mehr als jetzt die Anschlussregelung ist. Ich will dich einfach sozusagen, ja, ich will dich nicht ködern, aber ich will den Anreiz geben, direkt mit meinem Vertrieb sozusagen in Kontakt zu treten. Würdest du,
Am einfachsten geht es über die Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers tatsächlich. Mhm. Also, weil der grundzuständige Messstellenbetreiber ist ja immer an die Preisobergrenze gebunden. Mhm. Und der wettbewerbliche Messstellenbetreiber, der so ein bisschen größeren Ausprägungsaufwand gerade auf für Stadtwerke nach sich zieht, also gibt ja diverse wettbewerbliche Messstellenbetreiber, ja. Discovery zum Beispiel oder genau. Aber auch Dienstleister, die da auftreten, die machen das ja schon seit ein paar Jahren. Genau. Ne? Also auch irgendwelche Vor-Gateways einzubauen und zu sagen, ja. So, und ihr habt jetzt hier euren Messstellenbetrieb gewechselt. Ja. Ne? Und damit ist die Stelle erstmal weg für die nächsten 8 Jahre. Mhm. Und deswegen geht immer so diese Empfehlung, wenn man hier auf die Kunden zugeht, auch immer damit einher, sich zu überlegen, wie geht man mit der Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers um, weil hier dann auch die Kombination aus regulatorischer Verpflichtung oder Erfüllung der regulatorischen Pflicht und aber auch vertrieblicher Modelle gut miteinander vereinbar sind.
Das heißt aber, dann würde man doch im Stadtwerk eigentlich raten, geh in diese Rolle rein, wettbewerblicher Messstellenbetreiber, investiere ein bisschen in die Kunden, hab einen langen Plan, weil hinten raus weißt du halt, was du da im Haushalt prosumermäßig machen willst und kauf dir jetzt diese Kunden zusammen. So ein bisschen banal ausgedrückt.
Ja, ich weiß, dass mich jetzt wahrscheinlich, wenn da jetzt diverse Stadtwerke-Kollegen zuhören, wahrscheinlich eher den Kopf schütteln und sagen, ja, wieso, die stellt sich das so einfach vor und das ist alles total kompliziert. Und ich kenne die Diskussion seit 2016, seitdem ich, sagen wir mal, so die ersten Beratungsprojekte im Bereich Smart Meter Rollout und MSPG gemacht habe. Und das ist seit jeher eine ganz große Problematik, darüber zu sprechen, macht man jetzt den WMSB ja oder nein? Und ich sehe es aber tatsächlich so, dass der WMSB größer wird oder größer werden muss als der grundzuständige Messstellenbetreiber. Der ist einfach nur, sagen wir mal, so die Pflicht und die Kür ist dann aber ganz klar über den WMSB und darüber skaliert sich das dann auch.
Kann ich dann, jetzt letzte Frage, der Martin, dann machen wir mal bei dir weiter. Du guckst schon so, wir tauchen so ab. Aber
meinen eigenen Podcast nochmal machen.
Zum also, Thema aber, Rollout. Ja, naja. Aber würdest du schon sagen, dass diese wettbewerbliche Rolle halt schon so eine Voraussetzung ist, um diesen EDL-Markt beim Prosumer-Haushalt so gut zu besetzen?
Dass ich das sehe das schafft. So, ja.
Okay.
Also kann man ja. Und aktiver externer Marktteilnehmer.
Ja, alles klar. Gut, verlassen wir mal dieses Thema Regulatorik, Smart Meter Rollout und so weiter. Vielleicht gehen wir mal zu Coneva noch mal so ein bisschen zurück. Wie ist die Coneva eigentlich entstanden? Ihr seid eine Tochter von SMA. Erzählt doch mal, wie ist das so? Du sagst jetzt 2-3 Jahre seid ihr da unterwegs. Wie ist es dazu gekommen, dass die Coneva auf den Plan gekommen ist? Ich weiß nicht, Martin, vielleicht habe ich dich jetzt auch falsch angeguckt. Vielleicht, aber...
Nee, genau. Also die Coneva, uns gibt es seit Anfang 2018. Wir sind eine 100%-Tochter der SMA. Und damit natürlich relativ verbandelt mit dem ganzen Thema dezentrale Erzeugung, Technologie, insbesondere eben, weil die SMA ein Hardwarehersteller ist. Aber nicht nur eben Wechselrichter herstellt, sondern eben auch die schon seit langer Zeit eben Intelligenz entwickelt hat. Das heißt, das ganze Messwesen mit integriert hat, die ganze lokale Optimierung entwickelt hat. Wie kann ich quasi die Anlagen optimal steuern, auch eben in hinsichtlich einer Eigenverbrauchsanlage. Wie kann ich da weitere Komponenten mit integrieren? Batteriespeicher seit geraumer Zeit, Elektromobilität ist da auch mit dabei und die Coneva ist letztendlich gegründet worden, so ein Stück weit als die Digitalisierungsstrategie einerseits der SMA. Also die SMA ist natürlich auch in der Historie schon sehr digital aufgestellt gewesen und hat sich dahin entwickelt. Unser Ziel ist letztendlich als Coneva hier darauf aufzusetzen und auf der Basis. Aber
warum hat man eine eigene Firma gegründet? Gab es da noch irgendwie, oder wollte man das einfach raushaben oder von dem klassischen Hardware-Geschäft so ein bisschen trennen und dann sagen, okay, da haben wir die Hardware und da kommt jetzt das Digitale?
Genau, genau. Also das ist sicherlich und dazu spielt noch der Faktor, dass man gesagt hat, wenn man jetzt hier neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte und eben auch neue Märkte erschließen möchte, neue Kunden adressieren möchte, dann lässt sich das in einer eigenen Gesellschaft mit einem gewissen Freiraum und auch einer gewissen Distanz zum Mutterkonzern ein Stück weit vielleicht besser organisieren, beziehungsweise kommt von ein anderes Ergebnis raus, wenn man es als eine Abteilung oder einen Bereich dann der SMA direkt gemacht hätte.
Okay, also aber SMA ist in der ganzen Welt eigentlich unterwegs, ist ein globaler Konzern, wie ihr sagt, ne? Die kommen eigentlich sozusagen für mich dann vom Dach. Ja, also wenn man jetzt sagt, eben waren wir im Keller unterwegs, haben wir geguckt, was wird da alles eingebaut. Jetzt SMA kommt vom Dach und hat sich sozusagen immer weiter runtergearbeitet, jetzt auch im Haus oder bis zur Garage. Coneva macht aber nur in Deutschland Geschäft oder macht ihr auch weltweit quasi das, was ihr
wir sind erstmal angetreten mit dem Fokus auf Deutschland beziehungsweise den deutschen Markt, haben aber definitiv eine Internationalisierungsstrategie auch. Also wir sind derzeit schon in internationalen Märkten unterwegs, führen da nicht nur jetzt vage Gespräche, sondern schon konkrete Gespräche mit möglichen Interessenten von unseren Lösungen, Partnern, mit denen man sich da zusammentun kann. Eben im Ausland, hier in Europa, aber auch USA beispielsweise. Das sind so die Märkte, wo wir schon aktiv werden. Tatsächlich aktiv sind wir primär bisher noch in Deutschland oder im deutschen Markt.
Das ist richtig. Okay. Und die Bereiche, in denen wir auch international unterwegs sind, die sind dann auch weniger in dem Bereich, was wir jetzt im ersten Teil diskutiert haben, also weniger jetzt auch in Richtung Regulatorik, sondern da geht es wirklich um diese klassischen Energiemanagement-Fragestellungen, vor allem auch im Gewerbe oder auch im Filialistenbereich, also dynamisches Lastmanagement. Wie macht man auch hier Optimierung hinter dem Netzanschlusspunkt, also auch gerade nochmal so der Flottenladenbereich, der ist da ganz groß, oder auch irgendwo das Thema Netzanschlussleistung. Irgendwo dort auch zu optimieren und auch da die Fragestellung, welche unterschiedlichen Komponenten können wie integriert werden. Also sagen wir mal so das Thema Kühllogistik mit in ein Energiemanagementsystem aufzunehmen. Und das ist ja was, das lässt sich auf Basis von Logistik oder auch irgendwo von multiplizierbaren Konzepten auch auf die ganze Welt übertragen. Ne? Kommt dann eher dort auf die Frage der Kompatibilitäten den eingesetzten Komponenten an.
Okay, und jetzt, ihr habt das so formuliert im Vorgespräch, dass ihr irgendwie so den Netzanschlusspunkt digitalisieren wollt. Ist das, kann man das so verkürzt sagen? Coneva wurde gegründet, um sozusagen die SMA in die digitale Welt fortzusetzen, und das setzt vor allen Dingen am Netzanschlusspunkt auf. Ist das so, wie versteht ihr das? Warum ist das die Klammer für alles so oder der Nukleus?
Ja, also unsere Vision sagt so ein bisschen die Aggregation, die Partizipation und die Vernetzung von Prosumern und Consumern an dezentraler Energieversorgung.
Ist das euer Visionsstatement oder muss man sich
das sozusagen unser Visionsstatement? Yeah, jetzt kann man aber auch sagen, das könnte auch jetzt erstmal jeder andere auch mitnehmen. Was ja aber damit immer irgendwo auch im Zusammenhang steht, ist ja auch irgendwo die Mission oder wie setzen wir es um? Und gerade auch über den Bereich, über den wir jetzt hier auch sprechen, haben wir gesagt, wir haben so ein Lösungsportfolio für die Digitalisierung am Netzanschlusspunkt und sowohl auch davor und dahinter. Was meinen wir mit den Bereichen, wenn wir darüber sprechen? Also am Netzanschlusspunkt, das ist der Bereich, den wir jetzt gerade ganz am Anfang schon uns angeguckt haben. Also wie werden Messpunkte erfasst und wie werden sie irgendwie übermittelt? Ja. Und da ist natürlich diese proprietäre Infrastruktur und diese regulierte Infrastruktur das Basis, um irgendwo aus Messpunkten Datenpunkte zu machen. Ja. Und dann werden eigentlich so diese Datenpunkte, die da ja auch dahinter stehen, oder diese Messpunkte, einmal auf diese vertriebliche Seite, also alles, was irgendwo hinter dem Netzanschlusspunkt ist, nutzbar gemacht. Also man sagt immer so, das, was dann im Wohnzimmer irgendwo passiert beim Kunden. Ja. Das ist dann alles so Richtung lokales Energiemanagement und daraus sich ergebende digitale Kundenbindungsmaßnahmen oder auch Mehrwertdienste, wie jetzt zum Beispiel so ein optimiertes Repowering oder so ein Community-Offering aus so einem Nachhaltigkeitsaspekt heraus, irgendwo zu sagen, man bildet so eine Nachhaltigkeits-Community. Und dann sind wir auf dem Bereich vor dem Netzanschlusspunkt, wo wir wirklich ganz klassisch so über diese Erweiterung und diese Aggregation kleiner und kleinst Kapazitäten sprechen in Richtung virtuelle Kraftwerke, in Richtung Einsatz, Netzdienlichkeit, aber auch dann wirklich in Richtung dezentrale Versorgung, also ne, diese wirklichen Energie-Communities auch zu gehen. Und das ist dann so dieser Bereich vor dem Netzanschlusspunkt. Okay. Und da sind wir einfach in unterschiedlichen Leistungsklassen unterwegs, ne, in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, eher in diesem Prosumer- und Consumer-Bereich im Privatkundensektor. Ja. Und dieser andere Bereich, der sich mehr so um Gewerbekunden und größere Anlagen kümmert, der ist eben eher wirklich in so einem größeren Spektrum unterwegs und damit natürlich auch mit einer ganz anderen Wirtschaftlichkeit oder die setzen sich mit ganz anderen Fragestellungen auch auseinander.
Und welche Produkte habt ihr oder Dienstleistungen oder welche Software habt ihr jetzt als erstes gebaut mit der Coneva? Jetzt habt ihr euch da die Strategie gegeben, irgendwie die Vision. Womit seid ihr jetzt als erstes losmarschiert eigentlich? Man braucht ja erstmal dann irgendwie ein Produkt, mit dem der Kunde das Stadtwerk anfangen sollte. Was war das?
Ja, tatsächlich, genau. Also wir sind eigentlich mit einigen Produkten losgelaufen und parallel entwickelt, muss man sagen.
Ja, klar.
Also sowohl in dem eben angesprochenen gewerblichen Bereich als auch im Privatkundenbereich. Und da haben wir uns eben zum Ziel gesetzt, neue Lösungen anzubieten, digitale Lösungen für Stadtwerke und Energieversorger, sodass wir quasi nicht das tatsächliche Endkundenprodukt beziehungsweise die Endkundenschnittstelle bedienen, sondern letztendlich ein Enabler sind für eben die Versorger an der Stelle.
Eine kurze Frage da. Ich meine, SMA ist ja verkauft ja an Endkunden, oder? Oder ist das auch über Fachhändler? Aber jetzt nicht jetzt so Stadtwerke-Geschäft sozusagen, ne? Also ich dachte, ich wollte jetzt darauf hinaus, kann ja auch sein, dass Coneva auch gleich wieder bei den Endkunden ansetzt und da sozusagen weitermacht, so wie SMA den über Fachhandel natürlich, aber SMA den Photovoltaik und Wechselrichter verkauft hat, verkaufen wir den jetzt digitale Lösung. Gab es irgendwie einen bewussten Schritt zu sagen, nee, komm, wir gehen über die Stadtwerke, über Energieversorger an die Endkunden ran?
Gab es da einen bewussten Schritt? Also ich glaube, also die SMA hat keine direkte Endkundenerfahrung. Die haben ja so ein zweistufiges Vertriebsmodell über Partner und Installateure bzw. Distributoren.
Ja.
Und das Thema Endkunden direkt ist eigentlich bei uns dann erst aufgekommen. Über die App-Entwicklung, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns in diesem Utilities-Geschäft auf so einen B2B2C-Ansatz und haben aber da gesehen, und das ist so ein bisschen vergleichbar, ich erwähne jetzt hier mal die Fresh Energy, das ist so ein bisschen ähnlich.
Gerade von der EWE gekauft, ne? Kam da raus.
Ja, aber das hat gar nichts damit zu tun, sondern die haben das nämlich auch so gemacht, dass sie gesagt haben, die haben eigentlich eine andere Vision, dass sie Energiedienstleister für Stadtwerke werden wollen, haben aber erstmal gesehen, damit denen überhaupt jemand glaubt, müssen sie es selber machen.
Genau, das habe ich ganz oft hier im Podcast, dass viele erstmal an der harten Kundenschnittstelle sich zum Teil blutige Nasen holen, aber auch Erfahrung sammeln und dann irgendwann sagen, aber gut, ich habe jetzt für mein Produkt das mitgenommen,
sei es Kundenfeedback bekommen. Und auch so eine Glaubwürdigkeit entwickeln, ne? Und auch so eine Umsetzungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit. Und das haben wir eben auch mit dem Thema gemacht, digitale Kundenbindung oder Visualisierung unserer Capabilities im Bereich lokales Energiemanagement. Und dann auch irgendwo das Aufladen in weitere Lebensbereiche. Also sprich irgendwo die Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit, die Verknüpfung mit dem Thema Edutainment oder Infotainment auch irgendwo zu sagen, das ist nicht einfach nur die visualisierte Form der 27. Art und Weise der Verbrauchs- und Erzeugungslastgänge, sondern da steckt eben auch eine Interpretation der Daten dahinter oder auch irgendwo eine nette Aufbereitung. Und das haben wir dann eben auch als eine Endkunden-App auch rausgebracht. Die kann man auch ganz normal im App-Store runterladen.
Ihr meint jetzt diese Energy, diesen
Buddy? Die Energy Buddy-App, ganz genau.
Okay.
Genau, vielleicht kurz dazu, also weil es eben angesprochen wurde, die Geschichte war genau eigentlich so geprägt von dem, ne, wir haben gesagt, das Thema digitale Kundenbindung für oder als ein Instrument und ein Tool für Stadtwerke sehen wir einfach als ein Bereich, da ist ein Bedarf da ist noch relativ wenig vorhanden aus unserer Sicht, haben entwickelt und haben aber dann eben festgestellt, genau, was du eben auch gesagt hast, ne, wie kann man jetzt quasi beweisen oder den Nachweis erbringen, dass man damit eben auch erfolgreich sein kann oder einfach eine gewisse Verbreitung auch erreichen kann, den Bedarf auch befriedigen kann, den man da unterstellt, und sind dann letztendlich nach einer gewissen Entwicklungszeit zur Entscheidung gekommen, wir bringen die App jetzt erstmal auch selbst heraus. Mhm. Ja, also das heißt, wir haben die App jetzt im App Store jetzt auch schon.
Ja, habe ich mir runtergeladen. Mhm, genau.
Energy Buddy App, und damit, das ist quasi ja, unser erster Kontaktpunkt auch gewesen, direkt mit dem sogenannten Endkunden, ohne jetzt zu sagen, wir haben dahinter gleich ein Geschäftsmodell, wo wir jetzt sagen, das kostet auch gleich eine Gebühr. Ne, sondern das Ziel dahinter ist ein bisschen anderes. Wir wollen jetzt hier letztendlich mit dem Angebot darin den Bedarf erstmal kennenlernen und gleichzeitig natürlich auch das, was die Tina gesagt hat, neue Angebote bieten, Funktionen bieten, die es eben so bisher noch nicht gibt in dem Bereich, und auch andere Formen der Darstellung, also Infotainment, Edutainment, auch so Gamification-Elemente mit reinbringen, um letztendlich zu schauen, wie können wir den Endkunden hier erreichen, ja? Weil gerade so ein digitales Interface wie eine App ist, klingt so einfach, aber ist doch eine recht komplexe Angelegenheit, insbesondere wenn man hier gewisse Ansprüche hat, zu sagen, das Ding soll auch genutzt werden und soll nicht irgendwie so ein, irgendwo verschlummern auf Seite 5 irgendwo im Smartphone.
Das ist ja immer so die These bei diesen Dingern, dass das 5 Minuten interessant ist und dann, wie du sagst, irgendwie so, was war das eigentlich noch? Für mich war so das Gefühl, als ich es runtergeladen habe, dachte ich, ich habe jetzt von diesem ganzen Zeug nichts, weil ich in einer Mietswohnung, Altbau lebe, aber man kommt ja ganz schnell an den Punkt, so, jetzt log dich ein, und dann denke ich mir, aber so, das habe ich dann erstmal nicht gemacht, ich weiß nicht, was dann dahinter kommt, aber wenn man nichts von, kann man mit der etwas anfangen, wenn man jetzt nicht Zeug von SMA auf dem Dach oder zu Hause hat, oder wenn man auch andere Systeme von Wettbewerbsunternehmen, kann man das, was man dann hat, meinetwegen klassisches Einfamilienhaus, ein Post-EG-Kunde, kann man das benutzen, und was kann man damit machen?
Ja, absolut. Also wir sind mit dem Angebot letztendlich gestartet und haben gesagt, das soll ein Angebot sein für nicht nur Prosumer und jetzt mal in Richtung SMA gedacht, Leute mit einer PV-Anlage auf dem Dach und wir möchten quasi visualisieren, was da an Erzeugung und Verbrauch passiert, sondern auch ganz bewusst als Angebot für den Consumer, also der eben keine Erzeugungsanlage hat, der sich vielleicht auch noch gar nicht so sehr mit dem Thema Strom, Energie beschäftigt hat in der Vergangenheit. Auch hier wollen wir einfach ein spannendes, interessantes Angebot bieten mit der App, und sehen jetzt eben auch, dass wir mit Funktionen, die wir entwickelt haben, dann eine gewisse Nutzung und ein Interesse einfach erzeugen. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt, wenn man sich da die App installiert und sich einloggt, kann man über wenige Zählerstände, die man mal erfasst, ja, und das betrifft auch dich beispielsweise, in der Mehrfach sagen, gut, dich interessiert jetzt irgendwann mal dein Stromverbrauch ein Stück weit, ja, beziehungsweise wir teasern das eben auch an über die App, über gewisse Funktionen, sagen, schau mal, Timo, was verbrauchst du denn im Jahr? Ja? Was heißt denn das, was du verbrauchst? Wie stellt sich denn das jetzt beispielsweise da im Vergleich zu anderen Haushalten? Bist du jetzt jemand, der besonders viel verbraucht, besonders wenig verbraucht? Bist du eben sparsam oder nicht? Und dann aber weiterzugehen mit ein paar Zählerständen, die man erfasst, auch eine gute Prognose zu geben. Also da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit einer Datenbasis, die wir über die SMA in Zugriff haben, also anonymisierte Daten letztendlich, von der Stichprobe von über 1000 Profilen. Ja. Wir haben da über 1000 genommen, wir hätten noch mehr nehmen können, aber wir haben letztendlich gesagt, wir nehmen mal so einen Datensatz und analysieren mal, wie sieht denn so ein typischer Verbrauch aus? Ist das jetzt Standardprofil, beziehungsweise wie unterscheiden die sich letztendlich? Und wie kann man auf Basis eben der Daten, die da vorliegen, einen Prognosealgorithmus entwickeln, der einfach eine hohe Güte hat, eine hohe Prognosegüte für den Jahresgesamtverbrauch. Weil das ist ja so ein Punkt, wo man sagt, was werde ich am Ende des Jahres verbrauchen, interessiert vielleicht auch noch nicht so viele Leute, aber spätestens, wenn es um die Frage der Abrechnung geht und was sind meine Jahresgesamtenergiekosten, habe ich im blödsten Fall vielleicht sogar eine Nachzahlung und habe damit nicht gerechnet und bin dann quasi in den wenigen Kontaktpunkten, die ich habe mit meinem Energieversorger, eigentlich nur enttäuscht oder verärgert. Das kann man, glaube ich, dem kann man eigentlich vorbeugen. Ja? Und das ist so ein Ansatzpunkt mit der App, und wo wir eben auch sagen, das ist so ein einfacher Anwendungsfall, wo natürlich schon Intelligenz und Algorithmik dahinter steckt, aber die eben für alle interessant sein sollte oder könnte.
Ja, wie ist denn das jetzt? Das Geile an so einer App ist ja, dass man sofort datenbasiert echtes Kundenverhalten tracken kann. Oder Download-Raten. Wie lange ist das Ding dann jetzt schon draußen? Wie viele haben das runtergeladen? Und was seht ihr? Wie viele locken sich dann auch ein? Was sind da so die Erfahrungen? Das ist ja, glaube ich, immer das, was genau. Wo man dann immer heiß ist drauf. Das Baby ist draußen, so nutzt es irgendjemand länger als 5 Minuten, länger als eine Woche. Ja. Könnt ihr da irgendwas sagen?
Genau. Also die App haben wir seit September 2019 in den App Stores, also für
etwas über ein Jahr.
iPhones.
Ja. Das
heißt,
Version 1.5, glaube ich, ne?
Genau, wir sind jetzt bei in Kürze kommt Version 1.5 raus. Mhm. Also bei uns in Punkt X Schritten. Also wir sind mit Version 1.0 natürlich gestartet und haben dann 1.1, 1.2 und so weiter entwickelt. Also jetzt quasi 1.5. Also das heißt, wir entwickeln das kontinuierlich weiter. Und tracken aber eben auch seitdem wir gelauncht haben, sowohl die Download-Zahlen natürlich, das ist das Einfachste.
Ja, dann die Logins wahrscheinlich, oder? Wenn man dann,
genau, also wie sehen dann die Quoten aus bezüglich der Registrierung?
Genau.
Es ist derzeit so, dass oder man sich als Nutzer erstmal registrieren muss, beziehungsweise das auch ganz einfach machen kann über andere Identity Provider. Also man muss sich da, kann sich letztendlich mit 2 Klicks einloggen in der App. Und hat dann quasi erstmal kann sein Profil anlegen mit dem Sinn und Zweck dahinter, letztendlich dem Nutzer damit auch ein Tool zu geben, wo er sein Profil nach und nach befüllt und wo er quasi dann mit einem befüllten Profil einfach immer mehr Erkenntnisse gewinnen kann. Wir sehen eben, die Quote derer, die sich dann auch tatsächlich registrieren, einigermaßen gut ist, finden wir. Also ich denke mal so über 50% der Downloads führen dann eben auch zu einer Registrierung. Und was wir auch sehen, ist eben die Nutzung tatsächlich der App. Also wir haben da tatsächlich im Monat einige tausend Nutzer auf der App, die aber eben dann auch die App mehrfach nutzen. Ne? Also da sind wir aber auch noch an gewissen Punkten, wo wir auch merken, da gibt es noch Dinge zu verbessern, können wir auch ganz offen sagen. Also da geht es beispielsweise um das Thema Retention. Retention ist so die Anzahl, wie viele Leute nutzen die App auch weiterhin und löschen sie nicht wieder.
Genau.
Die Quoten messen wir. Was kann man da für Maßnahmen ergreifen? Wie kann man die Nutzer noch besser bei der Stange halten, sozusagen? Da entwickeln wir auch weiterhin Konzepte und Ideen und planen da oder haben unsere Roadmap für nächstes Jahr schon ganz gut gefüllt.
Also ihr seid, ohne dass ich will euch da jetzt in die Zahlen quälen, aber ihr seid durchaus irgendwie zufrieden, so im ehrlichen Sinne, dass ihr sagt, ja, es ist jetzt nicht Nummer 1 in den App-Stores, keine Ahnung, kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, aber es ist, weil es ist ja immer so, viele sagen, ja, diese Apps, es gibt viele von diesen Apps, diese Dinge, die ihr da sagt, die man damit machen kann, erzählen wahrscheinlich oder haben auch viele auf der Agenda, ihr müsst ja schon, und ihr kanntet wahrscheinlich diese anderen Apps ja, ihr musstet ja schon wahrscheinlich eben die Schippe drauflegen und sagen, okay, unser Ding ist anders. Du hast vorhin so Sachen gesagt, ein bisschen mehr Gamification, ein bisschen so Funktionen Richtung verschiedene Communities, die sich zusammenschalten lassen können oder wo man sich vergleichen lassen können. Da musst du ja irgendwie so gegen anargumentieren, wahrscheinlich auch innerlich, oder? Dass du sagst, ja, wir bieten mehr und wir sehen auch, es ist, die Kunden wollen es und nicht wie viele andere sagen, 5 Minuten interessiert es mich, ansonsten interessiert mich mein Stromverbrauch nicht.
Ja, genau. Also ich glaube, die Antwort auf das, was du gefragt hast, gibt es eigentlich 2 aus meiner Sicht zumindest, so als der Produktverantwortliche hier dazu. Das eine ist, ich bin eigentlich nie zufrieden damit. Also es sollte eigentlich noch besser sein, als es ist. Aber, und da haben wir auch Feedback aus dem Markt, also da müssen wir uns auch jetzt irgendwie nicht irgendwie schlecht darstellen. Ja. Wir haben wahnsinnig viel erreicht, glaube ich, jetzt in einem Jahr. Also wir haben 35.000 Downloads, was eine ordentliche Zahl ist. Wir haben entsprechend recht viele Registrierungen, über 20.000 Registrierungen in der App. Wir haben, da würde ich gleich nochmal ganz gerne darauf eingehen, ja auch ein Konzept mit der App geschaffen, wo wir sagen, das ist nicht wirklich klassisches White-Label-Produkt, ja, weil wir einerseits natürlich auch schon direkt auf dem Markt damit sind, also tatsächlich Nutzer und Nutzer hier akquirieren als Nutzer der App über eigene Maßnahmen, haben aber eben auch das Tool der App als Angebot für Stadtwerke, Energieversorger jetzt bereits im Markt platziert und haben da auch erste Kooperationen, wo wir dann sehen, okay, mit dem Produkt und einer Branding- und Customizing-Funktionen, so nennen wir es, erreichen wir auch eben die Endkunden der Stadtwerke und der Versorger damit. Ne? Und haben so letztendlich einerseits einen Hebel, noch mehr Reichweite zu erreichen, aber eben auch letztendlich sind sozusagen direkt am Endkunden dran, der sich eben nicht nur fragt, was verbrauche ich denn, sondern das nur verknüpft mit einer Vorstellung, was sollte denn eigentlich so eine App für mich als Kunde eines Stadtwerks oder Energieversorgers bieten.
Das heißt, also wenn ich es richtig verstehe, ihr habt diese App entwickelt und ihr vertreibt sie direkt am Kunden, vor allen Dingen um zu lernen, hart am Kunden, sage ich mal, und ohne sozusagen jemanden dazwischen. Aber ihr seid jetzt nach einem Jahr, oder ich weiß nicht, wann ihr damit begonnen habt, aber auch dabei, das über Stadtwerke an Endkunden zu vertreiben. Du sagtest, es ist kein echtes White Label. Meinst du deswegen, weil ihr es auch selber labelt und rausgebt? Und was ist dein Punkt bei, ist es kein richtiges, also kein ursprüngliches White Label Produkt oder keins im eigentlichen Sinne?
Zur Erklärung dazu, also das Konzept, also so wie ich jetzt White Label definieren würde, würde bedeuten, wir sind letztendlich diejenigen, die die App als Software entwickeln und wir bieten sie aber dann einem Versorger, einem Stadtwerk an, die App dann rausbringt als, weiß ich, Stadtwerks-App von München beispielsweise oder Stadtwerk Düsseldorf oder Stadtwerk Frankfurt. Und so ist es eben jetzt nicht, weil das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass wir sagen, wir wollen die App eben möglichst vielen anbieten und zur Verfügung stellen. Und wir kennen natürlich auch die Entwicklungskosten und müssen letztendlich auch gegenüber einem Stadtwerk sowas auch vertreten verkaufen können. Und von der Kostenseite ist, sag ich mal, so eine Ausprägung als White-Label-App dann eben mit separaten Instanzen oder Mandanten verbunden, wo man dann eben multiplen Pflegeaufwand hat oder hätte. Also ich müsste quasi jedes Mal eine eigene App rausbringen, die dann in dem Namen in den Stores ist und habe das ganze Thema Release-Pflege für die verschiedenen Apps muss ich machen. Ich muss das Thema Support and Maintenance für jede einzelne App machen. Ich muss mich teilweise auch mit den Apples und Googles jeweils einzeln herumschlagen. Ja. Und bei uns ist es eben so, dass wir sagen, das ist quasi die Energy Buddy App, die gibt es aber in der Variante, also quasi als die gleiche App. Also die hat den gleichen Namen, ist immer noch die gleiche App, aber sie bietet je nach Umsetzung für ein Stadtwerk einerseits die Möglichkeit, gewisse Funktionalitäten noch zu erweitern, andererseits eben auch so ein bisschen das Look and Feel anzupassen, also Farbschema, Logo einzubinden, so der sogenannte Splash Screen, also alles das, was so ein bisschen die App ausmacht, wo man sagt, okay, das ist eine App in der und der Farbe mit dem Design und Look und Feel, das können wir eben anpassen für ein Stadtwerk.
Aber das ist doch der klassische White-Label-Ansatz. Also wenn ich dich richtig verstehe, also du hattest ja anfangs gesagt, wenn es ein richtiges pure White-Label ist, ich bringe diese Apps raus, die sehen auch alle anders aus, aber bei mir, Coneva, liegt die ganze Pflege dieser Apps im Hintergrund.
Genau.
Das ist halt ein Riesenaufwand. Und jetzt sagst du, wir machen es nicht, das heißt aber, das Stadtwerk geht dann da rein und pflegt es und macht
Maintenance. Nee. Also, okay. Es ist eine App.
Es sind nicht. In den anderen Modellen sind es einfach verschiedene Apps und hier ist es. So hatte ich aber auch White Label interpretiert. Ich dachte immer, dass das wirklich dieselbe App ist und man macht nur die Oberfläche anders und man muss auch nur diese eine dann pflegen. Aber.
Nee, genau. Also bei White Label oder dem klassischen White Label wäre es so, man würde jetzt verschiedene tatsächlich Instanzen ausprägen der App. Die wäre dann als, dann hättest du 10 Apps in den Stores oder 20 oder 50.
Ja.
Jede muss am Ende einzeln gepflegt werden. Die basiert zwar auf der gleichen Technologieplattform und dem gleichen Entwicklungsstack und so weiter, aber letztendlich sind es doch verschiedene Ausprägungen. Und bei uns ist es so, wir vereinen das Ganze. Das hat aber nicht nur den Kostenaspekt und den Aspekt von weniger Pflege und Wartung, sondern wir sagen auch, schau mal, wir müssen ja nicht jetzt hier bei so einer App irgendwie in regionalen Grenzen denken und irgendwie den Strukturen der deutschen Stadtwerke-Landschaft. Ja. Das haben wir zumindest mal von vornherein eigentlich gesagt, nee, lass uns das mal ausblenden, weil was interessiert es am Ende den Nutzer und Endkunden? Okay. Und ganz bewusst wollen wir auch Funktionen entwickeln, die irgendwo dieses Thema Community, hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ausprägen Und da geht es nicht nur um jetzt Strom-Communities und Versorgungs-Communities, wo ich wieder bei einem Stadtwerk wäre, sondern es geht auch um andere Funktionalitäten, wo ich letztendlich Nutzer, vielleicht auch verschiedene Stadtwerke oder Kunden verschiedener Stadtwerke zu einem ganz anderen Thema zusammenbringen kann und damit die App einfach attraktiv gestalten kann.
Okay, das heißt, ihr würdet jetzt, also wenn so ein Stadtwerk sagt, okay, ich habe es erkannt mit diesem Post-EEG, ich muss sie auch unabhängig davon, ob die jetzt eine Anschlussregelung haben oder nicht, muss ich sie irgendwie für mich gewinnen, muss, wie Tina sagt, diese Messstelle quasi besetzen, das ist so das Physische, aber ich muss auch irgendwie so den Kopf so ein bisschen besetzen oder die Emotion und wo ich jetzt so deine App drunter verstehe und dann ist eigentlich so die Idee zu sagen, ich als Stadtwerk sage, okay, ich nehme jetzt diese App. Was, by the way, was kostet mich denn das, wenn ich jetzt sage, normales kleines Stadtwerk will diese App da auf den Markt bringen? Ist das.
Genau. Also von den Kosten her relativ günstig, aus meiner Sicht zumindest, würde ich sagen. Also wir sind im kleinen fünfstelligen Bereich. Das heißt, eine Implementierung. Inklusive dem Branding, der Ausprägung eben im Look and Feel des Stadtwerks mit einem Logo und einem entsprechenden Deep Link, kann ich gleich noch was zu sagen, da bist du um die 12.000 bis 15.000 Euro erstmal schon
okay,
dabei.
Okay, jetzt nehme ich diese 15.000 Euro, sag hier, und dann ist die Idee, ich gehe damit auf meine Kunden zu und sag hier, das ist jetzt meine, was habe ich bei uns, oder sage ich hier, Stadt, das ist meine Rheinenergie-App. Dazu, Rheinenergie-Buddy-App und die verteile ich jetzt und kann sozusagen, wenn ich jetzt da sozusagen das Stadtwerk vor Ort bin, kann ich dann sofort so ein paar Dienste dazuschalten, wenn ich schon vor Ort ein Kundenportal habe oder so, dann kann ich es damit verknüpfen, dass der dich die Daten dann da zieht. Kann ich das schon so ein bisschen einbauen in meine Struktur, die ich habe? Oder steht es relativ allein?
Also das ist möglich. Wir bieten quasi die Anwendungsmöglichkeit an die entsprechenden Systeme von Stadtwerken, über die Backends.
Genau.
Und können dann letztendlich Funktionalität auch bieten, wie eben klassische Kundenportalfunktionen in der App.
Ja.
Das kommt natürlich dann drauf an, was gibt es eben dort lokal für, oder beziehungsweise bei dem Stadtwerk für Systeme, für Voraussetzungen und wie sieht die IT-Infrastruktur aus?
Ja, die sieht natürlich nicht gut aus. Die sieht überaus mies, also nicht mies, nicht, aber ihr kennt ja die Systeme, da sind die Wilkins, die Schleupens, diese SIFs, Quasi-Systeme. Könnt ihr dann Haken dran machen? Ja, das haben wir schon alles angebunden, das geht. Oder ja, ist das dann...
Genau, also sozusagen out of the box noch nicht, aber ist etwas, wo wir sagen, nein, das ist jetzt keine Problematik, weil wir sprechen hier über IT. Und,
ja, das sagen die anderen auch, aber sagen, das ist ein Problem, weil es ist IT, weil ich bin da gerade so mittendrin, weil die ganz wenig Dinge sozusagen auch in den Standardsfällen schon durchkriegen bei diesen klassischen IT-Anbietern. Ich spreche jetzt nicht von der Power Cloud oder solchen, sondern diese wirklich klassischen, die seit Jahrzehnten drin sind und auch darunter zu leiden haben, dass sie eine Plattform entwickelt haben, eine IT-Architektur, wo viele Bestandskunden drauf sind und wo sie nicht mal so einfach was Neues daneben stellen können. Und das merken die Kunden halt auch. Und da ist immer so die Reaktion, nee, ist einfach, vergiss es, ne?
Ja, wir versuchen uns da so ein bisschen schrittweise zu nähern, dass wir erstmal sagen, also wir schaffen da jetzt mal so einen integrierten Login, also zum Beispiel, irgendwo zu sagen, es gibt zwar diesen eigenen Energy Buddy Login, aber es gibt da schon mal dieses Look and Feel von dem Stadtwerk. Und dann irgendwo auch zu sagen, als nächster Schritt würde jetzt mal anstehen, gewisse Datenpunkte aus der App, aus diesem Non-Commodity-Bereich, mal über eine, zum Beispiel irgendwie eine Restschnittstelle oder sowas in Richtung Systeme der Stadtwerke zu geben und sie dort zu verarbeiten. Auch wenn da jetzt vielleicht erstmal, sagen wir mal, eine manuelle Schnittstelle noch in Richtung CRM oder ERP-Systeme ist. Der nächste Schritt wäre ja dann irgendwo so eine Integration von einer Portalfunktion, wo wir auch diese tatsächlichen Kundenstammdaten auch mit in der App haben, wo ja dann auch irgendwo dann das Thema auch des erweiterten Datenschutzes in Richtung auch Abrechnungssysteme etc. mit angeflanscht werden muss. Also wir versuchen das eher so schrittweise dahingehend zu lösen, wie können wir mit dieser Infrastruktur, die wir jetzt schon über den Energy Buddy haben, wie können wir das mit dieser klassischen CRM-Welt aus einem Stadtwerk verbinden und versuchen dort eigentlich diese Non-Commodity-Welt zu nutzen und zu sagen, da haben wir jetzt ja nicht diese riesen Makro-Prozesse im Hintergrund, da haben wir auch nicht so diese Zählerstandsübermittlungen als große Schwierigkeit, sondern da haben wir eigentlich eher so diese Frage, was passiert hinter der Messstelle? Ne? Also wo ist da der Batteriespeicher? Wie lädt die Wallbox? Wie produziert die PV-Anlage? Und welche dieser Datenpunkte interessiert jetzt schlussendlich irgendwo ein Stadtwerk für eine erweiterte Kunden Kundenansprache oder für eine erweiterte Kundenbeziehung. Und diese Daten, die lassen sich ja zur Verfügung stellen.
Ja, verstehe. Wie ist es so, wenn ich jetzt schon so ein Prosumer-Haushalt bin, so ein kleiner? Ich kriege ja eigentlich von jedem, der mir gefühlt einen Speicher, PV, irgendwas an Hardware reinbaut, kriege ich ja eigentlich ein Portal und eigentlich auch eine App so übertrieben mit. Kriege ich. Da habe ich ja schon so meine Warbox-App, ich habe meine PV-App, ich habe meine Batterie-App. So, jetzt kommt noch die Buddy-App. Wie soll das? Ich stelle mir das immer so ein bisschen, wie soll das zusammengehen? Also, oder wie soll das von der Nutzererfahrung irgendwie gut werden? Weil ich stelle mir dann immer so vor als Nutzer, okay, ich gehe mal davon aus, der Buddy zieht sich das jetzt hier alles zusammen. Aber wird er natürlich nicht tun, weil das auch sehr anstrengend und technologisch anspruchsvoll ist. Aber da sehe ich immer so ein bisschen so Kipppunkte auf, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier 4 Apps von meinen 5 Sachen. Super.
Ja, da kommen wir eigentlich genau auch aus dem klassischen Anwendungsfall der SMA. Ja. Die sind ja genau auch so ein Hersteller, die ja auch zu jedem ihrer Devices auch ein Portal mit ausliefern und auch jetzt mittlerweile eine entsprechende App. Mhm. Was wir aber sagen ist, wir versuchen hier Hersteller- und sektorenübergreifend auch zu agieren und sagen, schlussendlich soll eigentlich hier der Kunde auf einem gewissen Level, was gar nicht so sehr technisch in die Detailtiefe reingeht, seine gesamte Installation visualisiert bekommen. Also sprich über eine entsprechende Kompatibilität auch dieser einzelnen Installationen oder dieser einzelnen Assets auch ein Gesamtbild seiner Erzeugungssituation zu bekommen. Und das eben nicht nur lokal, sondern eben auch mit einem entsprechenden Netzbezug beziehungsweise einer Netzeinspeisung und dann auch in der Weiterentwicklung dessen einer Community-Autarkie oder einer Community-Versorgung daraus. Und dann irgendwo auch diese Abrechnung mit dem Energieversorger, der dahinter steht, irgendwo als eine Art Orchestrierer, wenn man möchte, dieses gesamten Systems. Und in der Energy Buddy App gibt es neben jetzt diesem Branding-Bereich auch eben noch einen Bereich der verknüpften Dienste und eben auch solcher Portalfunktionen im Bereich von Anwendern. Und da ist ja unsere Box oder beziehungsweise so unser Gateway, das wir einsetzen, über den das Ganze ja auch zusammengefasst wird, ist ja so der Sunny Home Manager mit entsprechenden Entwicklungsmandaten auf Seiten der Coneva, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, unterschiedliche Hersteller zu erweitern und dort auch unterschiedliche Erzeugungsquellen einzubinden, also zum Beispiel neben einer PV-Anlage auch eine BHKW-Anlage, die zu verknüpfen mit einem Batteriespeicher und dann hier wirklich so eine komplexe Energiesituation vor Ort darzustellen. Und das aber auch nicht nur für den Prosumer, sondern eben auch gleichermaßen für den Consumer als Visualisierungstransparenz. Da arbeiten wir ja auch mit der PowerFox zusammen, mit diesem kleinen PowerOpti.
Was ist das nochmal? Das ist einfach so, ich habe noch keinen Smart Meter, ich habe so ein Teil auf der...
Ich habe so eine moderne Messeinrichtung. Genau, und da ist ja diese kleine optische diese optische Schnittstelle, diese Infoschnittstelle. Ja. Da kommt eben dieser kleine Tastkopf raus. Und das Portal, das PowerFox-Portal, das haben wir in gleicher Weise auch in Richtung Energy Buddy angebunden. Damit eben nicht nur einem Prosumer eine entsprechende Verbrauchs- und Erzeugungstransparenz geben, sondern eben auch einem ganz normalen Consumer, für den hier auch eine ganz andere Art und Weise bilanzieren und damit dann auch sofort irgendwo in so eine viertelstündliche Community-Bilanzierung einsetzen.
Ja. Da habe ich noch mal eine kleine
Vorteil dahinter.
Ja. Da habe ich noch eine kleine Exkursfrage mal, weil ich finde immer, wenn es dieses PowerFox-Systeme gibt, gibt es ja vielleicht auch andere, aber das ist doch eigentlich wunderbar. Ich brauche doch den ganzen Smart Meter Kram aus Kundensicht gar nicht. Ich hau mir das Ding drauf und dann habe ich, weiß ich, sekündliche da, ich weiß nicht, oder gibt es einen Nachteil, wo ich sage, ja, aber das kannst du dann damit nicht machen, was du dann später mit dem Smart Meter machen kannst. So rein aus Kundensicht, nur aus Kundensicht.
Genau, also was der PowerOpti nicht kann, ist ja irgendwo bidirektional auf das Gerät zugreifen.
Okay, er kann nur in eine Richtung, du kannst es nicht steuern.
Ich kann jetzt nicht steuern, sondern ich kann eigentlich nur unidirektional visualisieren. Ja. Aber wenn ich so ein ganz einfacher Prosumer-Haushalt bin oder einfach nur ein ganz klassischer Consumer-Haushalt mit einer Wallbox, brauche ich kein intelligentes Messsystem, wenn man mal jetzt rein von den Funktionalitäten herkommt. Ja. Sondern da kann ich mir zumindest auch erstmal für die nächste Zeit, und da reden wir jetzt mal über die nächsten, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, kann ich mir mit solchen Übergangslösungen behelfen, bis ich weiß, was kann ich denn tatsächlich auch mit einem tiefen Zugriff auf einzelne Assets über ein intelligentes Messsystem zum Beispiel erreichen. Was ist denn der Sinn und Zweck dahinter? Beziehungsweise welche technologischen Entwicklungen müssen bis dahin noch fortgeschritten sein?
Ja.
Und deswegen haben wir zum Beispiel dort auch mit der PowerFox ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis, dass wir sagen, wir wollen auf Basis dessen eben auch für den Prosumer Dienstleistungen anbieten, wie eben jetzt zu sagen, Post-EEG, eine Volleinspeiseanlage wird mit zwei modernen Messeinrichtungen als Zwei-Richtungszähler und als Produktionszähler umgerüstet. Dann kommen dort zwei Power-Optis drauf und dann gibt es so einen Analyseservice, wo einfach über die nächsten 6 Monate so ein Profil Erzeugung und Verbrauch analysiert wird und dann auf Basis dessen ein individuelles Angebot gelegt wird, wie jetzt mit der Anlage weiterverfahren werden kann. Also lohnt sich jetzt hier der Eigenverbrauch? Wie ist dort auch irgendwo die Eigenverbrauchsquote? Welche Belastung kommt hier durch die teilweise EEG-Umlage noch dazu? Lohnt sich vielleicht irgendwo eine Erweiterung mit einem Batteriespeicher? Lohnt sich irgendwo ein Repowering, weil irgendwie auf dem Dach noch Platz ist für 2 kW mehr? Und das aber ganz individuell beim Kunden. Und da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, der Kunde ist schon ein halbes Jahr vorher abgeholt worden. Der ist schon angeschrieben worden. Ne? Der kriegt schon sofort ein Angebot, der hat eine App, der hat eine Visualisierung und überall ist das Logo im Stadtwerk drauf. Mhm. Und das ist was, was eigentlich sofort umgesetzt werden kann.
Ja, noch eine zweite Frage noch. Du sagst, ich kann dann aber nicht steuern mit diesem Tool.
Ja.
Aber warum, ich frage mich immer, wenn ich das auf so einer App habe.
Nicht automatisch.
Ich kann doch auch meine anderen Systeme, die ich habe, also ich frage mich auch gerade, was möchte ich denn zum Beispiel steuern, wenn ich
Zum Beispiel so eine Leistungsbegrenzung von der Anlage durch ein Preissignal oder durch einen optimierten Fahrplan aus einem virtuellen Kraftwerk
haben. Ja, okay, das ist ein bisschen fancy so, aber ich könnte ja schon ihm irgendwie sagen, mein PowerFox zeigt mir irgendwie, dass mein Speicher irgendwie, keine Ahnung, zu viel oder zu wenig entlädt. Ich setze ihn jetzt auch mal über diese App, weil auch dieser Speicher ja über das WLAN steuerbar ist, setze ich ihn jetzt mal hoch oder runter. Ich frage mich immer, braucht es wirklich diesen Smart Meter, um dieses zu steuern? Ist es wirklich, oder kann man es nicht lösen mit WLAN-Technologie auf diese einzelnen Assets verbunden mit Internet einfach?
Also ich sag mal so, heutzutage ist es ja schon gelöst. Also wenn man jetzt mal sagt, man nimmt so diese proprietären Gateways, wie zum Beispiel den Sunny Home Manager, der macht das ja im Endeffekt heute schon auf lokaler Ebene zu optimieren und zu sagen, ich mache dir hier prognosebasiert genau diesen optimalen optimale Eigenverbrauchsquote und damit bist du dann eben irgendwo, keine Ahnung, so bei 70-75% Autarkie, ich weiß nicht, optimal da auch die Quote noch umgetrieben werden kann.
Ja.
Und dafür braucht es auch keinen Smart Meter. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik der Hersteller da dran, zu sagen, warum braucht es das jetzt? Die kommen aus dieser Viertelstundenwelt und die meisten Herstellersysteme, die sind irgendwo bei 200 Millisekunden Abtastraten, weil die irgendwie so eine Gleichzeitigkeit zwischen Batterieladen und Entladen leisten müssen. Ja. Daran denkt irgendwie das Smart Meter Gateway gar nicht.
Genau.
Und ich sag mal, wenn man jetzt über solche Lösungen kommt wie PowerFox, sind die jetzt auch kein Substitut für solche proprietären Gateways. Mhm. Aber sie sind zumindest, sagen wir mal, für diese einfachen Prosumer-Anlagen, wo wirklich nur eine Erzeugungsanlage dahinter steckt, sind sie ein einfaches Tool, um irgendwo relativ schnell in den Eigenverbrauch zu gehen und hier manuell irgendwo zu sagen, lerne deinen Eigenverbrauch kennen, dann irgendwo vielleicht dich auch selber als steuernde Komponente hier mit einfließen zu lassen und zu sagen, naja, wenn jetzt draußen die Sonne scheint, gibt es vielleicht irgendwas, was ich hier selber machen kann. Ich sage jetzt nicht irgendwie hier nur Wäsche waschen, wenn die Sonne scheint oder sowas. Aber manchmal gibt es ja irgendwie so gewisse Dinge, da kann man sich bewusst überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das später?
Ja,
und ich glaube, diese Transparenz und dieses Kennenlernen des eigenen Verbrauchsverhaltens, das führt auch dazu, dass man irgendwo dann mehr Verständnis dafür hat, wenn jetzt der Energieversorger irgendwie um die Ecke kommt mit einem neuen Angebot, das in Richtung Community geht. Und das ist so diese langfristige Kundenbeziehung, die wir glauben, über so eine App einfach auch gut aufbauen zu können, weil sie eben auch irgendwo so ein Kanal zum Kunde ist, der auf eine angenehme Art und Weise bespielt wird und auch irgendwo so einen gewissen Mehrwert ja auch liefert. Mhm.
Und wie sehen das die Stadtwerke so? Wie sind eure ersten Erfahrungen damit? So, ihr seht das jetzt so? Wie sind eure Erfahrungen?
Die Themen, die wir dort, die wir jetzt heute diskutiert haben, die stoßen da auf absolut offene Ohren. Leider Gottes, was wir immer wieder feststellen, ist dieses sehr lineare Denken, was das Thema der Business Cases dahinter angeht, so dieser Return on Invest.
Ja.
Auf der einen Seite ist ein ganz großer Anspruch da, sich breiter aufzustellen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite ist die Denkweise der Umsatzpotenziale immer noch sehr linear in diesem Euro pro Kilowattstunde.
Ja, oder ich kaufe ein, Marge, ich verkaufe.
Genau.
Ne? Und die ist groß. Ne? Und das soll ich jetzt aufgeben für kleine, ich weiß was nicht, für Mikromargen mit 3 Partnern, 5 Plattformen und IT, die ich nicht habe, so überspitzt gesagt.
Und das macht natürlich auch irgendwo diese Modelle schwierig. Weil wir werden uns nicht hinstellen und irgendwie sagen, wir rechnen dir jetzt das Geschäftsmodell vor, liebes Stadtwerk, weil das können wir nicht. Weil dazu fehlt uns ja die Einblicke irgendwie in die einzelnen Prozesse, wie viele Kostenverteilungen gehen auf welche Abteilung. Ungefähr kann man das abschätzen. Aber das ist ja eher die Frage, welche Investitionsbereitschaft steht auch irgendwo dahinter, weil man an einen langfristigen Wandel im Business glaubt. Also irgendwo zu sagen, irgendwann sind diese 2 Cent pro Kilowattstunde Marge, die da ja irgendwo drinstecken, die sind irgendwann aufgezehrt, weil der Preiskampf, der wird nicht besser, die Grenzkosten, die werden nicht steigen. Von daher wird die irgendwann aufgezehrt sein, sodass eher diese Frage ja auch ist, welche neuen Modelle kommen da auch dazu, wo wir auch, sagen wir mal, diesen Bogen jetzt wieder schlagen können in andere Sektoren, wie zum Beispiel Telco, zu sagen, habe ich denn nicht vielleicht irgendwie mit 59,80 € pro Monat, habe ich da nicht eigentlich alles inklusive und der Anteil der Stromlieferung ist aber dadurch, dass ich ein Prosumer-Haushalt bin, der ist gar nicht mehr das Große, sondern es geht eigentlich eher um diese digitale Infrastruktur, die dahinter steht, um diese Gleichzeitigkeit auszugleichen, um irgendwo auch die Infrastruktur bereitzustellen, um dich selber auf diese maximale Autarkie zu bringen, um gar nicht mehr dieses Riesennetz, was da hinten dran hängt, von Niederspannung bis Höchstspannung irgendwie mit jeder verbrauchten Kilowattstunde mitzufinanzieren.
Martin, wenn du da jetzt so raufguckst, auch das sind ja Themen, wahnsinnig, möchte ich denken, wenn du so aus deiner Telco-Brille guckst und das, was du so vorher gemacht hast, wie wirkt das auf dich? Ich denke mal, du wirst schon auch versuchen, Denkmuster von früher zu adaptieren oder rüberzubringen. Was gibt es da so, wie guckst du da drauf aus dieser Telco-Brille, die eigentlich eine Branche ist, die ist ein bisschen vor der Energiebranche, sagt man immer so, aber
Ja, ist ganz interessant, auch gerade was eben angesprochen wurde. Ja, die Frage der Marge, die jetzt noch da ist, die aber theoretisch eher kleiner wird. Der Wettbewerb wird größer, andere Unternehmen kommen rein in den Markt und kommen einfach mit digitalen Angeboten durch digitalisiert und damit eben auch zu deutlich günstigeren Kosten als, sag ich mal, die etablierten Player. Das haben wir da auch gesehen. Ne? Und da... Also ich glaube jetzt gerade, was das Beispiel SMS angeht, finde ich ein ganz schönes Beispiel eigentlich, weil wenn man da den Vergleich zieht zur Kilowattstunde und den Centbeträgen, da haben halt die Telcos auch lange Zeit eben gesagt, cool, das ist ein super Business, ja, und mit dem, das geben wir jetzt erstmal nicht auf. Ja, und also wenn da einer gesagt hätte, also ich fange jetzt an, hier quasi den rein digitalen Messaging-Dienst zu machen, der jetzt hier die Welt erobert, dann hätten die alle gesagt, du bist verrückt, weil dann geht ja unsere Marge flöten. Ne?
Also so. Du meinst jetzt also von SMS auf WhatsApp oder so?
Ja, genau, jetzt kommen wir auf das WhatsApp nämlich, das ist so ein bisschen die Parallele, die ich da ziehe, weil irgendwann kommt dann doch WhatsApp. Ja, und dann gucken auf einmal Blöd aus der Wäsche und sagen, oh, ja, haben wir selber jetzt nicht gemacht, das Ding erfunden, sondern ein anderer hat es gemacht, der einfach gesagt hat, ist mir doch egal, was ihr da für eine Marge bisher habt. Ich mache es einfach günstig und digital, voll digital und auch vor allem, und das ist halt der Punkt, wo wir jetzt eben auch dafür stehen wollen, übergreifen. Also jetzt nicht sagen, okay, bin irgendwie derjenige, der sagt, ich habe hier mein bestehendes Business in irgendwo regional begrenzt und möchte das irgendwo verteidigen bis auf letzte. Nee, das ist dem Kunden am Ende egal. Also der Endkunde wird am Ende das nehmen, was ihm am besten gefällt, was ihn anspricht. Das hat was mit dem Preis zu tun, ganz sicherlich, aber eben auch der Kundenansprache. Deswegen da sind wir eben wieder beim Thema App und wie kann man das Ganze eben auch interessant, ich sage mal in Anführungszeichen, sexy gestalten. Und der Kunde ist halt ansonsten irgendwann weg. Ne? Und das ist eben in der Telco passiert. Da kenne ich lange Diskussionen um, wie können wir vermeiden, dass wir da sozusagen diese Bitpipe werden.
Was für eine Pipe?
Die Bitpipe, also quasi der reine Datenübertragungsdienstleister, der letztendlich nur das Netz zur Verfügung stellt, weil der Spaß ist eigentlich eher in den Mehrwertdiensten, ja? Das sieht man ja heute auch. Also,
und haben die es dann aber heute geschafft, denn jetzt eigentlich die Telcos? Ich meine, bin mir jetzt auch gar nicht so sicher.
Ja, teilweise, sag ich mal, ja. Ich meine, die haben sich auch kostentechnisch optimiert. sehr stark. Die haben auch gewisse Dienste entwickelt, die nicht leicht sind. Also wenn ich jetzt mal in Deutschland an sowas wie den Telekom denke, die sind sehr stark auch in den Bereich Entertainment eingestiegen. Auch in dem Bereich Smart Home, da ist eine Vodafone, steht da auch nicht zurück. Also da haben sie sich quasi in den Bereich der Mehrwertdienste schon reinentwickelt. Der Unterschied ist halt natürlich, das sind große Player. Das sind internationale Konzerne, die entsprechende Summen auch investieren können in neue Geschäftsmodelle und das gemacht haben. Aber haben natürlich auch nicht überall gewonnen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an die frühen Zeiten des mobilen Internets denke, da kam eine Telekom mit einem Web-and-Warp-Produkt um die Ecke und hat gesagt, ja, cool, das ist erst das Internet. Und dann ist es halt doch irgendwie anders gekommen und Apple hat ein iPhone auf den Markt geschmissen. Ne? Also, ja.
Und siehst du irgendwo so Player da draußen mit so Geschäftsmodellen, die ja die WhatsApp-like kommen? Also ich denke zum Beispiel, zuletzt habe ich jetzt von diesem Tipper gehört aus Berlin. Ich weiß nicht, Tina, ob du von denen gehört hast, die jetzt so sagen, wo sie sagen, okay, ich verkaufe dir, lieber Kunde, den Strom zum Einkaufspreis, nämlich wie an der Spotbörse am Day-Ahead-Markt gehandelt wird. Du gibst mir eine Grundgebühr, ich gebe dir den Einkaufspreis weiter und wir sehen schon, wie wir irgendwie anders Geld verdienen können. Denke ich halt so, ja, Moment, denke ich im ersten Blick immer so, ja, das könnte was sein, was so eine ganze, ja, bestehende Industrie so ein bisschen erschüttern kann, wenn man sagt, ja, ihr braucht nicht mehr Terminmarktgeschäfte langfristig eindecken, eure ganzen Tarife, liebes Stadtwerk, was ihr da habt, das könnt ihr wegtun, weil wir machen Grundpreis und da gibt es das gar nicht mehr so in der Form. Mhm. Ich habe halt nur mal die Sache, ja, es gab schon viele Startups, die viel versucht haben und es gab auch größere wie web.de mit Geld und es sind einfach schon so viele an den Burgmauern verhungert in Deutschland. Und dann ist es natürlich immer schwieriger von Jahr zu Jahr zu sagen, ja, aber irgendwann kommt einer, der hat echt eine Panzerfaust dabei und dann ist Ende mit der Burgmauer. Ne? Ja. Das ist immer so, was ich auch verstehen kann, wenn ich da aus Sicht der Verantwortlichen drauf schaue.
Meine Sicht ist ja genau, also Tipper ist interessant, finde ich, beziehungsweise die machen einfach auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Marketing.
Auch das.
Glaube ich, an der Stelle auch ein ganz zentraler Punkt. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwo in so einen Markt einsteigen, mit einem neuen Angebot rauskommen und hier auch eine Reichweite erreichen und eine Relevanz erreichen in gewisser Zeit, dann musst du unfassbar, glaube ich, in Marketing investieren. Wenn du das mal gemacht hast und da erfolgreich warst, weil das Angebot auch noch dazu passt und von den Kunden angenommen wird, bis hin zu einer Situation, wo du es immer geschafft hast, dass eben du nicht mehr nur mit Geld auf die Leute schmeißt und sagst, so, komm zu mir, sondern dass sich eben auch über sogenannte Mundpropaganda weiter verbreitet, dann glaube ich, ist das möglich und dann hat man was geschafft. Ich will jetzt nicht behaupten, dass da der ein oder andere schon soweit ist. Ja. Ich meine, auch wir selbst sind da eben, wie gesagt, aktiv ein Stück weit und haben erste Erfolge erzielt und wollen aber weiter wachsen und weiter erfolgreich werden. Ich sehe halt, dass es tatsächlich nicht einfach ist, am Ende eine Relevanz zu erreichen und damit meine ich eben eine signifikante Reichweite tatsächlich. Und daher, also ich sehe jetzt tatsächlich heute jetzt im Energiemarkt noch nicht den einen oder anderen, wo ich sage, okay, das ist jetzt der Player, der jetzt in den nächsten Jahren hier den Markt umkrempeln wird oder aufräumen wird. Also wenn jetzt, ich sag mal, einer von den Großen aus Silicon Valley jetzt hier reinkommen würde und sagen würde, so, ich weiß jetzt mit Milliarden um mich, weil ich das Ding einfach für mich besetzen will, dann würde das ganz anders aussehen. Hm?
Ja, okay, nicht einfach, aber ja. Nicht einfach, wirklich, weil ich sehr nah auch dran bin an diesen Menschen, an der Denke und kann es zum Teil verstehen. Manchmal denke ich auch, nee, es ist vielleicht doch ein bisschen eng ausgelegt.
Also wie sind denn, ja. Weil du vorhin auch nach den Zahlen gefragt hast und gesagt hast, was beobachten wir? Also was ich halt sehr schön finde an dem, was ich selbst beobachten kann in den Zahlen, ist, dass wir quasi, nachdem wir jetzt eben auch eine Zeit lang in das Thema Performance-Marketing, also Online-Marketing investiert haben, um auch ein Stück weit Reichweite aufzubauen, dass da langsam ein Shift eintritt schon, ja, zu erkennen, dass wir mehr und mehr organisches Wachstum erreichen. Also mehr und mehr sozusagen auch jetzt bei uns bei der Energy Buddy App Downloads erreichen, die offenbar einfach durch eine gewisse Bekanntheit, die jetzt noch klein ist, aber die größer werden wird, einfach erreicht werden kann. Und das ist etwas, glaube ich, da würde ich einfach weiter drauf setzen und da muss man einfach ja, tagtäglich dann arbeiten und einfach ein geiles Produkt schaffen, was die Leute halt haben wollen. Ja, und natürlich eben auch genau analysieren, was kommt gut an, was kommt vielleicht weniger gut an, entsprechend dann auch im Produktmanagement darauf reagieren.
Habt ihr denn genug Geld und Geduld eigentlich und damit wieder Geld, um sozusagen da zu investieren und auch ein bisschen langen Atem zu haben? Ich denke mal, SMA hat man eine Mutter im Hintergrund, die bestimmt viele Investitionslücken oder erstmal eine gewisse Sicherheit auch gewährleisten kann. Habt ihr das Gefühl, ihr habt genug Ruhe und genug Autonomie, um das zu machen, was nötig ist?
Also definitiv. Ja. Wir haben es ja am Anfang mal gesagt, als wir also die Coneva erklärt haben, wir sind mit relativ vielen Produkten gestartet und sind jetzt gerade dabei, uns so ein bisschen zu fokussieren und auch, sagen wir mal, auszurichten, was wollen wir die nächsten Jahre auch speziell vorantreiben, weil wir jetzt sehr breit auch aufgetreten sind.
Ihr hattet ja auch so eine Plattform, die du mir mal vorgestellt hattest auf der eWorld.
Ja, genau. Ja,
also, die gibt es schon auch noch, oder?
Genau, also ist das Thema Plattformgedanke beziehungsweise auch irgendwo das Zusammenbringen verschiedener Nutzer, auch über also dieses Thema Energiemanagement, Kompatibilitäten, das schwingt schon da auch mit dahinter und wird auch weiter vorangetrieben. Aber wenn man jetzt mal irgendwo sagt, auf Lösungen und Produkte, werden wir uns jetzt so die nächsten Jahre einfach auf verschiedene Themen spezialisieren, also gerade so das Thema Elektromobilität, das Thema Community als zentrale Versorgungskonzepte und damit eben auch in dem Zusammenhang dann digitale Kundenbindungslösungen. Das wird so der Punkt sein. Und die SMA, also als unsere Mutter, die steht da hinter uns und glaubt dort auch einfach an diesen Weg der weiteren Digitalisierung der Dienstleistungen. Und sodass wir dort diese Ruhe, die du angesprochen hast, eigentlich definitiv spüren. Natürlich aber immer irgendwo auch unter einem Aspekt, wir können jetzt nicht einfach alles machen, sondern natürlich irgendwo mit ein bisschen Sinn und Verstand und
Fokus. Bewertung. Was wollt ihr nächstes Jahr erreichen? Das Jahr ist ja nicht mehr so alt. Ihr habt bestimmt schon Pläne gemacht für nächstes Jahr. Was ist da so euer Hauptziel?
Ich glaube, haben
Schwere
wir eine
Frage.
Haben wir eins?
Naja, das wäre immer cool, ne, wenn man mal so einen Schwerpunkt hat, aber ja, irgendwie sowas, was sich der Martin vorgenommen hat für den Energy Buddy, wie der wächst, oder irgendwie, man hat ja mal so eine Idee vom nächsten Jahr, so.
Ja, ich glaube, also aus meiner Sicht, beziehungsweise so wie ich es verstehe und sehe, ist einfach, dass wir im nächsten Jahr letztendlich das, was wir bisher entwickelt haben, noch zu einer noch größeren Reife bringen wollen, sagen wir, auf der Plattformebene, das heißt eben in den Backend-Systemen eben noch ein Stück weit weitere Kompatibilitäten erreichen zu Herstellern, wie vorhin mal angesprochen, dass wir entsprechend auch unsere Lösungen noch stärker und weiter in den Markt bringen werden. Wir haben auch einen Aufbau weiter vor Augen, das heißt, wir werden weiter
personell
wachsen. Personell, genau. Das ist auch ein spannendes Thema, also wie wir uns da einfach sozusagen intern auch aufstellen, weiter organisieren und auch, ich meine, wir sind, würde ich jetzt mal behaupten, sehr professionell. Ich komme, habe ja vorhin gesagt, ich habe eine gewisse Historie, auch in größeren Unternehmen und ich sehe eben, dass wir schon sehr, sehr, sehr professionell hier aufgestellt sind. Dass wir aber, glaube ich, irgendwo dieses Thema Startup-Spirit, den müssen wir uns irgendwo aufrechterhalten, aber gleichzeitig schauen, dass wir was Tina gesagt hat, oder gesagt hat, eben den Fokus jetzt noch weiter schärfen und dann eben uns da im Markt entsprechend weiter etablieren, positionieren können.
Und gerade das, was du jetzt gesagt hast, diese Etablierung am Markt, da auch hoffe ich mir eben auch, dass wir weiter auch an Reichweite gewinnen, also auch Kunden dazu gewinnen, also so wie wir jetzt mal mit einer IWS Schönau sehr intensiv zusammenarbeiten, vor dem Hintergrund dezentrale Versorgungsgemeinschaften, dass wir dieses Konzept, was ja auch dahinter steht, wo wir ja auch einen Großteil der Entwicklungsleistungen dahinter beitragen, dass wir das weiter standardisieren und dass wir das auch auf weitere Bereiche auch anwenden können. Also sprich, dass wir dort einfach auch noch mehr Stadtwerke ganz klassisch überzeugen können, aber auch international auf Basis von diversen EU-Rechtsprechungen auch da diesem Thema Local Energy Communities so ein bisschen Drive geben können und dass wir dort eben mit unseren Datenmodellen, die wir da auf Basis unserer Energiemanagementsysteme haben, uns positionieren können.
Ja.
Als Kuneva, als Enabler, als Aggregator, als Part einer neuen Energiewirtschaft, wenn man so möchte.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen euer Schatz von SMA. Ihr wisst halt unheimlich viel, was da so zwischen PV, Wechselrichter, was da so fließt hinter dem Zielpunkt. Ne? Und das haben viele nicht sozusagen oder müssen das erst lange aufbauen und dass man das einfach nutzt, um da einen Schritt schneller zu sein. Okay, ihr Lieben, es ist schon weit nach 7. Ich mache einfach mal Schluss hier. Ich glaube, es gäbe noch 7 Punkte, wo wir nochmal einsteigen können. Aber ich danke euch mal bis hierhin an dieser Stelle für die Einblicke. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Insofern erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Zeit.
Ja, vielen Dank. Timo,
vielen Dank. Danke für die Einladung, für die Möglichkeit, das Gespräch zu führen.
Cool. Und gerne dann nochmal an anderer Stelle vertiefend in andere Bereiche rein, wenn wir dann wissen, was die EEG-Novelle so bietet.
Sehr gut. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, gute Stimmung, gute Atmosphäre, mehr davon, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Unternehmen oder auch Menschen empfehlen könntet, die aus eurer Sicht eine Geschichte zu erzählen haben über ihre Transformation Richtung Utility 4.0. Also keine Scheu, einfach Kontakt drüber oder auch gleich eine Intro gemacht. Wir freuen uns. Danke.